Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 174. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind wie gewohnt Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und gemeinsam begeben wir uns heute nach Hongkong, um uns einen Film anzusehen, der ganz in der Tradition der großen Cut-3-Filme steht. Unsere Besprechung zum Film Dream Home bzw. Vai Dor Laya Yat Ho bekommt ihr nach dem Intro.
Get you, Barbara. They're coming for you.
Und bevor es losgeht, wollen wir euch kurz noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. André, dein Wort.
Nur eins oder darf ich mehrere Wörter nutzen?
Ich denke, in diesem Fall darf die Werbung auch ein paar mehr Wörter enthalten, weil wir was Tolles im Angebot haben.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, ein paar Stammhörer erinnern sich vielleicht auch noch dran. Wir haben nämlich letztes Jahr auch schon mal die erste Staffel davon vorgestellt. Und zwar die Folge heute wird präsentiert von Europa Hörspiele, beziehungsweise ermöglicht, die ein neues Hörspiel am Start haben für alle etwas hartgesotteneren, das heißt unsere HörerInnen, nämlich Vidan Staffel 2. Vidan ist ein Horror-Mystery-Hörspiel. Und dreht sich um einen Sheriff Miles Vidan, der in einer kleinen Stadt in Montana gegen das Böse kämpft. Und in der neuen Staffel wird eben natürlich viel aufgegriffen aus der ersten. Es geht, wie gesagt, einen sogenannten Black Juice, eine schwarze Flüssigkeit, die Menschen in den Wahnsinn treibt, Tote zum Leben erwecken kann und allerlei Monstren und Gestalten und anderen Wahnsinn. Also es hat so leichte Lovecraft-Vibes hier und da, gerade was auch so Figuren, also beziehungsweise Monsterzeichnungen angeht. Und die zweite Staffel nennt sich Schrei nach Stille. Die erste hieß Schrei nach Leben. Und zum einen gibt es die eben überall, wo man eben CDs kaufen kann, bei eurem Händler der Wahl, in einer schönen Box mit 10 Folgen für knapp 20 Euro seit dem 14. Mai.
Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so traditionell mehr unterwegs. Ich will mir das lieber digital reinziehen. Wie geht das?
Ja, genau, das ist nämlich das Schöne daran. Es gibt die ganze Staffel und auch die erste Staffel gibt es auch komplett zum Streamen, eben auf Spotify, auf Amazon Music, also eigentlich da, wo ihr uns auch hören könnt, da kriegt ihr auch Vidan. Wenn ihr also ein Abo da habt bei einem der Dienste, dann könnt ihr euch die ganze Season da reinziehen. Und natürlich, wie gesagt, auch die erste, falls ihr erstmal natürlich am Anfang anfangen wollt, falls ihr die erste noch nicht kennt. Und vor allem auch, denke ich mal, für alle Hörspiel-Fans überhaupt generell spannend, weil die ganze Serie ist geschrieben von Raimon Weber. Der ist da ja kein unbeschriebenes Blatt. Der hat zum Beispiel früher auch an Gabriel Burns mitgearbeitet, wer das noch kennt. War damals schon eine ganz, ganz spannende Reihe. Und auch damals schon hat man gemerkt, so, der ist nicht zimperlich. Und Vidan muss man eben auch sagen, da wird es schon teilweise richtig, richtig dreckig und auch mal brutal. Also auch seine Beschreibungen sind sehr schön bildlich. Das ist nicht ohne, ist ab 16 auch freigegeben. Also nichts für Kids. Und ich glaube, damit kann man eine gute Zeit haben. Ich glaube, wer unsere Folgen hört und die Filme, die wir hier vorstellen, auch guckt, der ist bei Vidan auch ganz gut aufgehoben.
Ja, aber jetzt verrat man nicht so viel. Ich will das dann noch selber hören. Aber danke dafür.
Ja, okay.
An dieser Stelle. Und nun zu unserem heutigen Film Dream Home. Und wenn man sich einhergehend mit unserem heutigen Film beschäftigt, muss man sich natürlich auch mit dem berühmt-berüchtigten Cut 3 oder Cat 3 Film aus Hongkong beschäftigen. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei der deutschen Aussprache. Cut 3 ist die höchste Altersfreigabe in Hongkong beziehungsweise in China. Cut 1, also Kategorie 1, ist für alle Altersgruppen freigegeben. Kategorie 2 ist nicht für Kinder geeignet. Kategorie 2b ist nicht für junge Menschen und Kinder geeignet. Und eben Kategorie 3 ist für alle Personen ab 18 freigegeben. Und in diese Kategorie fallen vor allem Filme mit Obszönitäten auf Chinesisch, mit heftiger Gewaltdarstellung, mit freizügige Sexualitätsdarstellung oder eben Darstellung von Triaden, also der chinesischen Mafia. Und gleichzeitig stehen eben viele Filme, die unter diese Kategorie fallen, vor allem für interessante Filme und teilweise in vielen Fällen, wie auch in unserem heutigen Film, auch für gutes Filme machen. Und früher war das teilweise so populär, dass in Hongkong extra Mitternachtsvorstellungen für die neuesten Kategorie 3 Filme veranstaltet wurden. Und ja, die Hochzeit, die lag so zwischen den, ich würde sagen, ja, zwischen den späten 80ern und Mitte der 90er Jahre. Und neben eben dieser exorbitanten Gewaltdarstellung oder der Darstellung von Nacktheit und Sexualität, hat man eben unterschwellig, manchmal auch offensichtlich, auch viele sozialkritische Themen im Mittelpunkt dieser Filme. Und auch dazu passt eben unser heutiger Film Dream Home, wie ihr dann später erfahren werdet. Und den Ursprung, André, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, von K3-Filmen, das stammt ja tatsächlich eben nicht aus Hongkong, sondern aus einem reinen chinesischen Propagandafilm, den vielleicht auch die meisten von unseren HörerInnen kennen dürften, der berüchtigte Man Behind the Sun.
Hm. Die Freude eines jeden 16-jährigen Splatter-Kiddies, der mal wieder Grenzerfahrungen sucht. Ja, also dürften sicherlich viele kennen, in Deutschland ja auch, fast gar nicht bis schwer erhältlich. Und ja, ein Vorreiter des exploitativen K3-Kinos. Ja.
Ja, also wer damit noch nie in Kontakt getreten ist, da wird unter anderem eine Autopsie eines echten Kindes gezeigt und tatsächlich leider eben auch widerliche Gewalt an tatsächlich auch echten Tieren. Und in der Fortsetzung Laboratory of the Devil von Hongkong-Legende Godfrey Ho wurde sogar eine echte Leiche damals auseinandergelegt. Da kann man sich auch das Making-of zu angucken. Also da wurde, ja, sag ich mal, mit Man Behind the Sun eine Grenze festgelegt und eben dann auch diese Kategorie 3-Grenze. Aber es sollte eben nicht zum Nachteil für das Hongkong-Kino werden, im Gegenteil, eher zum Vorteil. Denn man wusste nun, man kann im Prinzip alles drehen, was man will und hat im schlimmsten Fall einfach nur eine Einstufung in diese Kategorie 3 zu befürchten. Und so gab es dann eben alles, was das Herz begehrte, harte Actionfilme, Gangsterfilme, krasse Horrorfilme und eben Sexfilme. Gerade Sex hat sich damals bestens verkauft, vor allem in Kombination mit Humor, also Erwachsenenhumor in dem Fall. Also wer mal Filme wie Sex and Zen oder Erotic Ghost Story gesehen hat, also der weiß auch, wovon ich spreche. Und diese Filme waren teilweise opulenter und großzügiger ausgestattet als so manches historische Schlachtenepos. Und damals ging man dafür tatsächlich in Hongkong ins Kino. Und dann gab es eben 1989 einen ziemlich krassen Einschnitt mit dem Tiananmen-Massaker in Peking. Denn von nun an wurden die Filme noch derber, aber eben auch viel politischer noch. Also wenn man so an Filme wie Taxi Hunter oder andere, kennst du auch alle, Ebola-Syndrom, The Untold Story oder Red to Kill denkt, sind alles keine unbeschriebenen Blätter, gerade Red to Kill. Das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, aber das habe ich jetzt tatsächlich erst erlesen, dass diese rote Farbe, die ja so omnipräsent ist in dem Film, ja, wenn man, also kann ich mir auch jetzt nur mit der flachen Hand gegen die Stirn schlagen, natürlich für China steht, für das Böse, für den Invasoren, der Hongkong übernehmen will. Ja, ist tatsächlich so. Okay. Aber auch so banale Filme wie Rape by an Angel, auch ein Kategorie 3 Klassiker, die zeigen sich politisch, weil dann da eben gezeigt wurde, wie Hongkong sich gegen die chinesische Politik wehren würde in Zukunft. Und viele dieser Filme waren inspiriert von düsteren Filmen der Shaw Brothers, The Killer Snakes, Seeding of a Ghost oder, André, wir erinnern uns, Boxer's Omen, haben wir auch letztes Jahr frisch entdeckt, glaube ich. Ja. Muss man gesehen haben, würde ich mal sagen.
Muss man es gesehen haben, um es zu glauben, ja.
Ja. Und eben auch viele Leute, die wir heute als Hongkong-Stars kennen, sind eben gleichzeitig auch Kategorie 3-Stars. Amy Yip, Danny Lee, Herman Yao, Simon Yam und Anthony Wong natürlich. Das fand ich ganz witzig, das habe ich in der Dokumentation, auf die ich gleich noch zurückkomme, gesehen. Der wusste eben jahrelang nicht, welchen Kultstatus er vor allem eben auch bei den Splatter-Kiddies in Europa und in Amerika hatte. Eben mit seinen Filmen wie Untold Story und so weiter. Er dachte immer, dass er nur Müll gedreht hat und dass er bessere Filme hätte drehen müssen. Und dann hat ihm mal jemand gesagt, Kollege, hier magst du vielleicht kein Star sein, aber guck mal nach Europa, die lieben dich alle. Und da war er auch total verwirrt, dass das tatsächlich so war. Aber der Boom, der hielt eben nur knappe 10, 15 Jahre, denn nach der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China 1997 sollte sich der Filmmarkt eben rapide ändern und alles wurde von nun an von China bestimmt, also die Regeln und die Produktion. Zwar hat sich der Filmmarkt generell dort geöffnet, aber Filme der Kategorie 3 gab es dort nicht, die wurden dort nicht gezeigt. Das heißt, gleichzeitig, wenn du einen Film hast, der dort eingestuft wurde in Kategorie 3, hast du es mit einem finanziellen Misserfolg zu tun. Und so wurden dann eben wie statt wie früher 300, 400 Filme dieser Art eben nur noch 30, 40 solcher Filme in Hongkong jährlich produziert. Und heute, das habt ihr ja auch bei Genregeschehen ja auch besprochen, André, drehen eben Stars wie Jackie Chan zum Beispiel eben für großes Geld eben nur noch Propagandafilme auf dem chinesischen Festland, die teilweise echt auch rassistisch geprägt sind, weil das Böse im chinesischen Kino ja stets, wir wissen, aus dem Ausland kommt. Andere Beispiele, die auch zu uns rübergekommen sind, wären Operation Mekong oder Operation Red Sea oder selbst Johnny To, der ja eigentlich auch ein sehr geachteter Regisseur ist. Nee, doch, geachtet ist richtig, ne? Verachtet wäre jetzt das Böse, ne?
Ja.
Ja. Und wenn ihr da Bock habt, euch noch ein bisschen genauer zu informieren darüber, das war jetzt nur ein grober Abriss, dann solltet ihr euch die Dokumentation Category 3, The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema von Calum Waddell anschauen. Und wie der hat, da sagt er auch so schön, irgendjemand in der Doku, wer heute Filme auf Kategorie 3 Niveau von früher sehen will, der muss heute nach Korea schauen. Und ich glaube, das ist tatsächlich die richtige Anleitung dazu. Also schaut euch die Dokumentation mal an. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Film, Dream Home, dem wohl bekanntesten und vielleicht auch besten Kategorie 3 Film, das werden wir noch sehen gleich, nach der Übergabe Hongkongs an China. Und bevor wir damit einsteigen, Pascal, worum geht es in Dream Home? Was sagt denn der Verleih auf der Verpackung zu diesem Film?
Eigenes Wohneigentum zu haben, ist der Traum vieler Menschen. Gerade in einer urbanen Metropole wie Hongkong verspricht eine eigene Wohnung ein Ort des Friedens und der Ruhe zu sein. Diesen Wunsch hegt auch die umtriebige Ung Cheng, die sich nach langen finanziellen Entbehrungen endlich eine eigene Wohnung kaufen möchte. Eine unbeschwerte Zukunft scheint zum Greifen nahe. Als jedoch der Verkaufsdeal platzt, schwindet der Traum von Ung Cheng und sie sieht nur noch eine Möglichkeit, um sich eine Zukunft in ihrer Traumwohnung zu sichern. Alle potenziellen Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden und sei es unter Anwendung brutalster Gewalt.
Zu den Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat Dream Home eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. Auf der IMDb 6,6 von 10. Oh, das ist ja auch mal nett, ne? Einfach verdoppelt. Das passt ja perfekt. Der Film ist in Deutschland in seiner 18er-Version um 4 Minuten gekürzt. Die Uncut-Version gibt's wie immer in Österreich oder in England. Und André, ich muss doch mal... Wir haben ja jetzt diese aus Österreich, die Uncut Media Books, die ja auch schon eine ganze Weile vergriffen sind. Und wir müssen mal kurz über das Cover reden. Ich denke mal, wir werden auf Social Media dann nochmal ein Foto von veröffentlichen. Wie wenig kann ein Cover mit einem Film zu tun haben, bitte?
Ja, es ist halt das typische Exploitation-Cover, ne? Das auf der Filmbörse eben den geneigten Splatter-Konnoisseur ansprechen soll. Das hat natürlich mit dem Film nicht viel zu tun, aber das natürlich erzeugt den Eindruck von, oh mein Gott, das ist aber bestimmt viel mit Nacktheit und Gewalt genau das, was ich suche.
Aber eigentlich genau das, was ich vorhin beschrieben habe über den Kategorie-3-Film, ne? Also letztendlich passt es vielleicht doch wieder irgendwie.
Es passt irgendwie schon, aber andererseits halt auch nicht. Es stimmt schon, weil, das werden wir gleich erörtern, ja, der Film ja eben nicht nur daraus besteht, sondern er auch eine normale Background-Story hat. Und die hat halt mit dem, also da von der spricht das Cover halt kein Stück. Da geht es natürlich reduziert nur um anscheinend nackte Gewalt.
Quasi. Ja. Der Film hat im April 2010 auf dem Filmfestival in Udine in Italien seine Premiere gefeiert und dort sind mehrere Leute, eine Person ist in Ohnmacht gefallen und mehrere Leute haben sich übergeben. Dennoch war der Film finanziell ein Reinfall, vor allem in Hongkong selbst. Da ist er einen Monat später im Kino gestartet, hatte aber zum einen harte Konkurrenz von Ip Man 2. Und zum anderen war die Message des Films, die eben sehr realitätsnah war, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein, das wollten die Leute halt nicht sehen. Sie wollten halt nicht sich im Kino noch damit beschäftigen, mit den Problemen, die sie halt auch im Alltag haben. Aber immerhin hat der Film ein paar Preise gekriegt, in Sitges zum Beispiel, auf dem Filmfestival für bestes Make-up, für die besten Make-up-Effekte und für die beste Hauptdarstellerin. Regie geführt hat Pang Hong Cheung, der eigentlich sonst tatsächlich größtenteils nur so Romantic Comedies dreht, wie Love in a Puff zum Beispiel, der aber trotzdem ein Kategorie 3 Film ist, weil er eine Raucherthematik hatte und das darf natürlich nicht sein, deswegen höchste Freigabe. Der Cast besteht hauptsächlich ja so aus mittelbekannten Gesichtern, außer Hauptdarstellerin Josie Ho, die kennt man auf jeden Fall aus Johnny To's Exiled oder aus dem Film So Close, die hat den Film mit ihrer Produktionsfirma 852 Films auch produziert. Ansonsten gibt's Ethan Chan, Den kennt man aus 12 Nights and Office. Felix Lok Ying Kwan, den kennen einige vielleicht aus Shockwave, der ja auch hierzulande veröffentlicht wurde. Oder eben auch ein etwas bekannterer Darsteller aus zahlreichen Klassikern aus Hongkong, Norman Choi. 36 Kammern der Shaolin, Zoo Warriors from the Magic Mountain, Tiger on the Beat und den von mir sehr empfehlenswerten Film The Mighty Peking Man.
Ja, und Pao Hai Ching, ne? Bullet in the Head, Fearless, Rigor Mortis, die ist auch ziemlich bekannt, ja, zumindest im Genre.
Durchaus. Also man hat da, man merkt schon, auch wenn man sich später noch anguckt, dass zum Beispiel der Stammausleuchter von Mong Kar-wai dabei ist oder hier an der Kamera Nelson Yu Lik Wai, das ist der Hofkameramann von Jia Chang-ke. Das sind alles Leute, die für Qualität stehen und das kann man auch an dem Film ziemlich zügig ablesen, wie wir gleich sehen werden. Aber lass uns mal direkt reingehen in den Film. Der beginnt ja erstmal mit Texttafeln, die uns ein bisschen was erzählen über Hongkong und vor allem den Wohnungsmarkt in Hongkong, dass dort eben die Einkommen, also jetzt ein Beispiel daraus, um 1% gestiegen sind in den letzten Jahren, aber die Lebenserhaltungskosten eben um knapp 15% gestiegen sind und dass der Bezug einer vernünftigen Wohnung mit einer normalen Größe, den kann sich eigentlich kaum noch jemand leisten. Und ich glaube, wir als Hamburger oder Ex-Hamburger oder bei mir ja noch dazu auch noch Ex-Berliner, wissen so, glaube ich, so ungefähr, wovon da die Rede ist. Also wir kennen ja den Wohnungsmarkt in Großstädten. Das ist ja mittlerweile bei uns auch angekommen. Also ich erinnere noch so an Beispiele, als in Berlin jemand bei einem Immobilienanbieter seinen Balkon vermietet hat für 250 Euro mit einem Zelt drauf. Und solche Sachen, wo da teilweise hunderte Leute bei so einer Wohnungsbesichtigung anstehen, um dann da um sag ich mal, wirklich schäbige Wohnungen sich zu bewerben. Pascal, das ist ein Thema, mit dem kann man sich, glaube ich, als junger Mensch auch in Europa oder in Deutschland gut identifizieren, oder?
Ja, absolut. Total. Also, das sind ja mal auch dann so, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits immer dieses, habe ich überhaupt genug Geld, um mir selber die Wohnung zu leisten? Und bin ich denn auch, bekomme ich quasi die Wohnung oder wird es mir dann auch vergönnt, mit dem Einkommen, ja, diese Wohnung überhaupt zu bekommen? Und ja, das ist auf jeden Fall, ja, gerade jetzt aktuell auch tagespolitisch in Deutschland, ja, vor ein paar Wochen eh erstmal nochmal ein sehr heiß gekochtes Thema gewesen und es ist ja auch eigentlich permanent. Und ja, interessant zu sehen, dass das, ich nehme mal einfach mal jetzt an, korrigiert mich, wenn ihr da wärm ist, aber auch jetzt noch, vermutlich in Hongkong, ein ähnliches Thema ist und zumindest um und bei 2010 war. So sehr, dass man da dann sogar quasi sich das geschnappt hat, um da drumherum dann einen Genrefilm zu stricken.
Ja, ja, also Hongkong ist und also war und ist einer der teuersten Fleckchen Erde der Welt mit den höchsten Lebenserhaltungskosten überhaupt. Ja, ja. Also das ist nach wie vor so.
Krass.
Ja, das ist, und wie gesagt, das ist ja alles nicht, es ist halt ein bisschen lustig, weil es wird ja am Anfang des Films auch gesagt und steht ja auch groß auf der Verpackung, dass es auf einer wahren Geschichte basiert. Das haben sie natürlich elegant umschifft, sage ich mal, denn die wahre Geschichte sind einfach die wahren Preise und die wahren, sage ich mal, politischen oder gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen wir gerade gesprochen haben. Die eigentliche Haupthandlung des Films, die ist natürlich frei ersponnen. Also es geht quasi einfach nur darum, dass eben die Leute sich keine Wohnung leisten können, keine gescheiten und sich dafür totsparen müssen, gefühlt, so wie es ja hier im Film auch so ein bisschen dargestellt wird. Und das fand ich interessant. Also die Idee kam dem Regisseur auch in einem Gespräch mit einem von den späteren Produzenten aus der Firma von Josie Ho. Und die beiden haben sich eben darüber unterhalten, dass sie eigentlich die ganze Zeit Filme drehen und auch Kunst fabrizieren, aber sich in Hongkong, also in ihrer Heimatstadt, nicht mal eine gescheite Wohnung leisten können und dass man darüber dann einfach mal einen Film machen müsste. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Eigentlich ein interessanter Ansatz, André, ne?
Total. Auf der einen Seite super spannend, das Thema an sich, aber ich kann auch verstehen, wie du vorhin sagtest, warum eben die Leute auch einfach vielleicht keinen Bock drauf haben, weil du hast damit eben tagtäglich zu kämpfen sowieso schon und dann möchtest du vielleicht eben noch einen Film sehen, der es behandelt, wenn auch natürlich satirisch quasi oder zumindest kritisch damit umgeht oder das als Aufhänger nimmt für einen Horrorfilm, aber letztendlich ja, geht es hier ja trotzdem um genau dieses Thema eben, eine Frau, die unbedingt eine Wohnung will, die sie nicht kriegt. Und ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen. Und dass man da jetzt nicht unbedingt Bock hat, wenn man dem Alltag entfliehen will, einen Film zu sehen, wo einem das noch in die Nase geriebelt die ganze Zeit, kann ich irgendwo verstehen. So. Also wie gesagt, ich glaube, die im Verhältnis ist das, was da in, also wie die Lebensverhältnisse in Hongkong stehen, die Lebenserhaltungskosten, ist das immer nochmal ein Wahnsinnssprung zu dem, was wir in Deutschland kennen. Also exponentiell nochmal viel, viel höher. Aber wie gesagt, die Thematik an sich kennen wir natürlich auch. Also ich meine, ich bin ja auch gerade erst letztes Jahr aus Hamburg rausgezogen, weil mir die Preise einfach zu teuer wurden. Und das ist ja auch generell so. Also vor 10 Jahren war es in Deutschland so, Landflucht, alle wollten in die Städte, alle bloß kein Land, alle reinrammeln in die Großstädte, da ist das Leben. Und jetzt 10 Jahre später merken die ganzen Leute, ah fuck, ich kann mir das gar nicht leisten. Und es geht halt genau wieder umgekehrt. Jetzt versuchen alle eher wieder so in die Kleinstädte zu kommen, weil man da einfach noch leben kann, ohne dass man irgendwie am ersten des Monats schon pleite ist, wenn man Miete bezahlen muss. Und ja, von daher, also absolut, es ist halt ein super relatable Thema. Und ein relatable Thema funktioniert eigentlich immer auf jeden Fall ganz gut. Natürlich aber kommt es eben auch darauf an, eben ob deine Bevölkerung gerade Bock drauf hat, sich damit zu befassen oder nicht so. Und ich glaube, wenn das umso hotter das Thema ist, umso schwieriger ist es zugänglich. Aber da es, wie gesagt, das nachvollziehbar ist, also eine Nachvollziehbarkeit in dem Medium ist prinzipiell eigentlich immer schon mal ein Türöffner, damit Leute zumindest interessiert sind, weil sie es irgendwie verstehen können, was da passiert, und zwar auch persönlich.
Ich finde es interessant, weil das kann man auch gut vergleichen. Wir sind ja aktuell immer noch in einer Pandemiesituation, und da hat sich ja letztes Jahr die Produktionsschmiede von Michael Bay ja auch gedacht, ey komm, machen wir einen Film, der heißt Songbird, der dreht sich um die Corona-Pandemie, und das wollte halt auch keine Sau sehen. Das ist halt ein guter Vergleich, ne?
Komplett geflopptes Ding. Ja, ist ja auch direkt auf Amazon gelandet, auf Prime und so. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber soll ja A auch nicht gut sein, und B, genau, auf die Thematik hat halt keiner Bock. Es gab ja jede Menge Pandemiefilme sogar, die meisten halt eher so im Underground-Budget-Bereich so. Aber der war ja wirklich hochwertig produziert, ist ja ein Big-Budget-Film. Ja,
vor allem hat das halt als Hauptthema. Ich meine, wir haben ja noch einen anderen Horrorfilm, den zumindest wir beide gesehen haben und gut fanden, Host. Den Host, genau.
Ja.
Und der hat das ja nur so, der nimmt das ja nur als Mittel zum Zweck, mehr oder weniger, und funktioniert deshalb.
Genau, aber in Songbird ging es ja wirklich genau, es ging ja um die Pandemie, ja. Genau. Und das da quasi in der, also wenn den kannst du halt in 5 Jahren bringen und rückblickend dann hoffentlich natürlich auf die Pandemie irgendwie zu sagen, guck mal, so war's, aber das währenddessen releasen, da hat halt keiner Nerv drauf, so. Alle sind voll abgefuckt davon. Da willst du doch nicht auch einen Film darüber sehen.
Pascal, der Film, der setzt am 30.10.2007 um 23.05 Uhr ein. Und wir sehen dort einen Sicherheitsmann oder so einen Security-Mann halt, der in einem Wohnungskomplex bei der Arbeit einschläft, in seinem Büro, als plötzlich eine, ja, so richtig maskiert ist sie ja nicht, als eine Frau in sein Büro eindringt und ihn auf brutalste Art und Weise erdrosselt. Und wir sehen dann noch, wie er versucht, sich verzweifelt mit so einem Cuttermesser zu befreien, ehe er dann an seinen Wunden verblutet. Ein ziemlich harter und eindringlicher Beginn, würde ich mal sagen, Pascal. Aber anhand der Inszenierung sieht man irgendwie auch sofort, wie überraschend gut der Film aussieht, oder?
Ja, also ich finde den audiovisuell auch gerade jetzt schon, wie du gesagt hast eigentlich, so ab dem Open, da sieht man das recht gut, dass der halt audiovisuell definitiv stark ist. Ich habe da hier und da so ein paar, du hast ja gerade gesagt, wann der Film beginnt. Da ist mal diese 24, also diese Digitaluhr-Font, die finde ich immer so ein bisschen, ja, gefällt mir nicht mehr so gut, aber das ist scheißegal, das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet damals. Aber davon ab, ja, sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, das mal als Disclaimer vorweg, aber wenn dann der Sicherheitsmann da in diesem wirklich langen und auch eindringlichen Kampf quasi mit diesem Kabelbinder, der um seinen Hals gelegt wurde und zugezogen wurde, da versucht sich noch zu befreien, dann, also ich weiß gar nicht, ob ich es so gut rüberbringen kann, stellt man sich vor, ein Mensch ist quasi erdrosselt mit jetzt in dem Fall ein Kabelbinder und dann hat er ein Taschenmesser und versucht mal von außen durch den Hals und den Kabelbinder durchzuschneiden. Und ich habe mich aufgeregt, warum er das Messer nicht umdreht und das versucht so da drunter zu schieben und so nach außen weg aufzuschnappen, weil er sich jetzt in dem Moment quasi selber, ja, nochmal alternativ umbringt. Aber davon abgesehen war es eine coole Szene.
Ich glaube, er kam ein bisschen spät. Da hat irgendwie, glaube ich, schon ein paar seiner Funktionen im Gehirn ausgesetzt, glaube ich.
Ja, ist auch eine kleine Stresssituation durchaus.
Ja, und er versucht ja dann noch, und dann denkt man, er versucht ja dann das Messer umzudrehen und von der anderen Seite. So. Aber eben, er kommt genau nicht auf die Idee, mal seitlich, so wie du es gesagt hast, seitlich unterzuhaken und dann das Messer umzudrehen. André, auf jeden Fall bekommen wir einen Vorgeschmack auf die ziemlich harte Gewaltdarstellung in dem Film, die eben laut dem Regisseur auch eben eine Form der Satire darstellt. Sie soll eben diese Situation die uns ja gleich noch ein bisschen genauer erklärt wird im Film, wie diesen Kampf, diesen auf dem Wohnungsmarkt, von dem wir eben auch schon gesprochen haben, der soll halt überspitzt dargestellt werden durch diese Gewalterstellung, aber der Film nimmt keine Gefangenen, ne?
Nee, absolut. Und mir ist auch vor allem wieder aufgefallen, das kann ich aber jetzt schon mal vorweggreifen, bevor wir jetzt auch die ganzen weiteren Mordsequenzen im Film besprochen haben. Mir ist wieder aufgefallen, das hatte ich echt nicht mehr so krass drastisch auch auf dem Schirm, dass es gibt in diesem Film halt keine schnellen, schmerzlosen Tode.
Nee.
Jede Todessequenz in dem Film ist übelst lang ausgedehnt und hat halt mit dem Todeskampf, mit Qualen, ja, genau wie du gerade sagst, die Allegorie, so der Kampf ums Überleben quasi, wortwörtlich übertragen, zu tun. Und ja, alles ist immer schön ausgedehnt und möglichst brutal auslagernd. Das hatte ich echt nicht mehr so auf dem Schirm, dass es so krass ist. Das ist schon, das macht's, also die Kills an sich sind eh hart, aber dass die immer in so einen Todeskampf münden, macht's halt einfach noch mal drastischer. Und das ist mit dem Opening hier auf jeden Fall schon mal gegeben. Und ja, klar, da kann man sagen, ne, warum kommt er nicht drauf, da irgendwie, also A, ist der Kabelbinder natürlich, das siehst du ja auch, der Kabelbinder ist halt super stramm drum gezogen, den zieht sie ja so richtig fest nochmal, ratscht dann immer zu. Und der mal einen Kabelbinder irgendwie festgezogen hat, der weiß ja, wie bombenfest die Dinger sind. Ja, es ist halt nur, in Anführungszeichen, nur Plastik, aber die kriegst du halt nicht auf, ohne eine Schere, also. Und du siehst ja eben, wie nah der zugezogen ist, also wie dicht um den Hals. Und da müsstest du erstmal A, drum kommen, trotzdem ohne Spiegel. B, natürlich, ich meine, er ist gerade am Ersticken. Absolute Hochstresssituation. Plus, da steht eben noch die Killerin nebendran. So, die könnte auch jederzeit irgendwie noch einen Todesstoß einfach verpassen.
Vor allem, sie hat den Hammer dabei noch, ne? Also.
Genau, sie steht da mit dem Hammer und wartet ja quasi. Naja, deswegen, also das kann man, glaube ich, schon irgendwie auch nochmal logisch trotzdem irgendwie nochmal verdauen, dass er da in dieser Situation einfach überfordert ist. Er versucht sie einfach so blind und schneidet sich dabei noch dann den Hals auf, halt natürlich. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr krasses Opening, definitiv. Und wie gesagt, auch dass sie, man sieht ja auch direkt ihre absolute Kälte dadurch, weil sie ja wirklich einfach, wie gesagt, daneben steht, zwar mit dem Hammer, falls, so nach dem Motto, falls ich mal draufhauen muss, aber lässt ihn dann im Grunde einfach da, also eine Mischung aus ersticken, verbluten. Und das ist halt schon echt ganz schön drastisch, ja.
Was würdest du dem Kill geben? Nee, Spaß hatten wir letzte Woche. es ist tatsächlich so, dass der Regisseur selbst den Film eher so ein bisschen realistischer gestalten wollte. Er wollte ihn schon brutal haben, aber weniger diese comichafte Gewalt. Aber Josie Ho, die das ja eben finanziert und produziert hat, hat ihn dann dazu gedrängelt, das ein bisschen krasser zu machen und einfach ein bisschen ja unrealistischer und einfach so richtige Splatter-Szenen draus zu machen, weil sie eben gesehen hat, also wenn sie schon was finanziert, dann sollte es ein richtiger Horrorfilm sein, weil das eben der Art Film ist, der sich noch am besten verkaufen lässt, auf dem Heimkinomarkt vor allem. Und deswegen ist der Film halt so krass brutal geworden am Ende. Aber wie gut der Film tatsächlich eben audiovisuell ist, das zeigt er, finde ich, auch, falls ihr euch erinnern könnt, in den Opening Credits, als dort diese Häuserfassaden so gezeigt wurden und diese Baupläne und die so immer sich gespiegelt haben und ineinander übergingen und dazu auch ziemlich coole Klaviermusik lief. Das hat fast schon so eine Hitchcock-Opening-Vibes gehabt, fand ich auch ziemlich beeindruckend. Und dann, Pascal, lernen wir unsere Hauptfigur kennen, Lai Xiong, die, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen, jetzt muss ich mal rechnen. Eigentlich kann man das ja ausrechnen, wie alt sie ist, glaube ich. Ich hätte jetzt sie auf Mitte 20 geschätzt, aber stimmt gar nicht. Weil eigentlich müsste sie schon ein bisschen älter sein, wenn man das chronologisch abgeht. Irgendwo eine 30, Anfang 30 müsste sie, glaube ich, sein, ne?
Ja, ergibt auch, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Also ich habe auch das Gefühl, der Vater ist irgendwo in seinen 60ern.
Ja.
Das kommt schon hin, Mitte 30, und der Bruder ist ein bisschen jünger, wenn ich es richtig verstehe.
Genau, das müsste irgendwie passen. Genau, und sie arbeitet zum einen im Callcenter und zum anderen arbeitet sie in einem Taschen- und Geschäft in Hongkong. Und das zeigt auch zum einen wieder so ganz beiläufig eben auch die Lebenssituation von vielen Menschen sicherlich auch in Hongkong, dass sie eben mehrere Jobs brauchen zum Überleben. Bei Cheung kommt natürlich eben noch dazu, dass sie sich einen Traum verwirklichen will, der uns gleich auch porträtiert wird noch. Aber eben zum Überleben werden sicherlich auch viele Leute einfach schon zwei Jobs brauchen. Und sie trifft sich regelmäßig mit einem verheirateten Mann in einem Hotel. Also sie hat auch keine richtige Beziehung, sondern sie hat eine Affäre eben am Laufen. Also auch niemand, der sie jetzt finanziell stützen könnte, der sie unterstützen könnte generell im Leben, auch mit ihrer Situation dort. Und ist also quasi nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ihr Traum, es ist eben eine schöne Wohnung oder ein Haus zu haben, das einen Ausblick auf den Victoria Harbor, also dem Hafen dort, dem großen von Hongkong hat. Und diese Faszination für diesen Hafen oder für diese Bucht in die dieser Hafen gelegen ist, die wird uns dann in zahlreichen Flashbacks nacherzählt. Aber dazu kommen wir gleich. Generell ist mal dein Eindruck, Pascal, von unserer Hauptfigur von Cheong?
Ja, erstmal grundsympathisch. Ich finde, was der Film sehr gut macht, ist zu demonstrieren, einerseits auch nochmal, was du eben gesagt hast, diese audiovisuelle Qualität, wenn er so generell Hongkong porträtiert, hat mir sehr gut gefallen. Und gleichzeitig dann auch, wenn quasi ihr Alltag beschrieben wird. So, das ist ja quasi hier die Exposition, dass wir einmal verstehen, was ist ihre Motivation und wie sieht einfach ihr Alltag, wie sieht ihr Leben aus. Und da ist natürlich auch die Wahl mit dem Callcenter einfach vergleichsweise geschickt, weil das ist ein, ja, ein undankbarer Job, kann man, denke ich, sagen. Und das wird hier auch sehr, sehr gut porträtiert, wie sie halt einfach da den ganzen Tag am Telefon sitzt und irgendwelchen Leuten von der Liste halt versuchen muss, glaube ich, so ein Dispo im Endeffekt anzubieten, und die haben halt keinen Bock darauf, die sind dauernd genervt, wo sie die Telefonnummer her hat, und sie wird eigentlich den halben Tag zusammengeschissen von Menschen, die sie nicht kennt, und muss dann halt immer quasi mit einem Lächeln rangehen und auflegen und ja, und alles so dieses, es hat so einen leichten Märtyrer-Vibe, in Anführungszeichen, dass sie halt, sobald dann erklärt wird, dass sie halt unbedingt diese Wohnung möchte, dass sie dem halt auch mehr oder weniger alles unterordnet, und das macht dann theoretisch, also ich sag mal jetzt insofern vorweg, vielleicht kann man sich auch denken, das macht dann halt das, was darauf passiert, halt auch schon mal, also schafft so eine glaubwürdige Basis dafür, dass das, was sie dann im Endeffekt macht, dass ihr das so wichtig ist, weil sie sich halt auch so quasi im Alltag keine Lebensqualität mehr gönnt, abseits von allen Tätigkeiten, die zu dieser Wohnung führen.
André, wir haben ja, also das, daraus macht der Film ja kein Geheimnis, wir haben ja unsere Hauptfigur Cheong schon in der Eingangssequenz gesehen, als sie eben diesen Security-Mann dort umgebracht hat. Auch schon mal mit so ein bisschen, jetzt ohne groß schon zu viel zu verraten, aber in Hinsicht dessen, was noch im Film passiert, wie leicht oder wie schwer fiel es dir denn mit dieser Figur, mit dieser ambivalenten Figur, mitzufiebern? Also ist es gelungen? Konntest du irgendwie Sympathien für sie hegen, oder hast du gesagt, okay, ist eine Mörderin? Ging nicht. Wie hast du dich dabei gefühlt?
Ja, ist natürlich die Diskrepanz am Film, ne? Dass er dir halt einerseits schon mit dem Opening halt zeigt, was sie macht, und hält er auch nicht irgendwie hinterm Berg. Also der Film versucht ja nicht irgendwie das zu verstecken, dass sie das ist, und revealed das erst am Ende oder so, sondern es ist halt die ganze Zeit klar, diese Parallelhandlung. Einerseits, dass sie eben da Lotte umbringt, und andererseits eben da ihre Privatgeschichte. Von daher, ich finde sie generell, aber auch durch ihr Spiel, sie ist ja generell eine sehr kalte Figur so. Und eine sehr berechnende Figur aber auch. Das erfährt man relativ schnell ja auch schon. Und ich finde, ich finde, du hast zu ihr generell immer so eine Distanz. Also so sehr sieht man auch irgendwie ihre, also ich glaube, also wenn sie in den Szenen, wo sie erwachsen ist, also die jetzt nicht die Kill-Szenen, sondern ihre Background-Szenen, hat man immer so eine Distanz zu ihr. Die einzigen Szenen, wo man vielleicht irgendwie so ein bisschen mitfühlen kann, sind vielleicht die Szenen aus der Kindheit so ein bisschen. So geht's mir da zumindest, dass man halt, ja, sieht, wie sie aufgewachsen ist und ja eigentlich relativ behütet und so da, und mit dem Dosentelefon und so. Das sind halt irgendwie süße Szenen, und daraus erfährt man ja auch, warum sie unbedingt eben diese Erinnerungen wieder in ihr Leben holen will, ne? Dass sie eben mit so diesem Meerblick und so viel verbindet und so weiter. Also man erfährt ja dann relativ schnell, warum auch sie auch diese Ambitionen hat, und da kann man dann irgendwie, das kann man irgendwie verstehen. Aber ich finde dann alles, was sie quasi im Erwachsenenalter dann eben tut, was man da erfährt, was sie eben, welche Schritte sie da versucht, diese Wohnung zu kriegen, da kommt sie schon eigentlich, finde ich, ab Minute 1 als sehr berechnende und irgendwie kalte Figur rüber. Deswegen finde ich, also ich hab da gar keine große Schwelle, mit ihr irgendwie mitzufühlen. Also für mich ist sie schon eher so die berechnende Killerin. Also eine Killerin zwar erst später, aber man merkt halt schon, dass sie so eine Figur ist, die über Leichen geht.
Das ist sehr interessant. Ich sehe es tatsächlich komplett anders. Sie hat tatsächlich, also ab der Einführung, also natürlich noch nicht in dieser Szene mit dem Security-Mann, aber in dieser Einführung, wie man sie sieht beim Arbeiten, wie das alles nicht so richtig funktioniert, wie sie sich dort abrackert und wie sie sich eben noch mit diesem Typen dort trifft, der ja nun auch nicht gerade der Sympath von Erden ist dort, der verheiratete Mann, mit dem sie sich dort trifft. Und da sind so ein paar so kleine Momente drin, wo sie durchaus bei mir so Emotionen auch geweckt hat und auch Sympathien geweckt hat, wenn sie zum Beispiel da, man merkt ja schon, dass sie nicht so viel Geld hat. Und wie sie dann morgens dann noch an dieser Hotelrezeption ist und sagt, wann ist denn eigentlich der Mann abgehauen dort, weil sie es gar nicht mitbekommen hat, weil er sich einfach wieder aus dem Staub gemacht hat zu seiner eigentlichen Frau. und dann sie dann auch noch die Rechnung für das Hotel bezahlen muss und so weiter. Und so in diesen kleinen Momenten, also ich habe sie tatsächlich eher durchaus als sympathisch wahrgenommen, weil ich finde, Josie Ho spielt das auch ziemlich gelungen. Aber das Interessante ist ja dann, dass für dich ja eigentlich das, was der Film versucht, uns ja eben diese Person, mit der wir eigentlich sympathisieren sollen, die aber gleichzeitig eine Mörderin ist, ja gar nicht für dich funktioniert, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde sie, nicht, dass ich sie unsympathisch finde, aber ich finde schon, dass du irgendwie schon merkst, dass die Situation für sich schon ausnutzt. Also sie geht ja trotzdem wissentlich diese Beziehung mit, oder zumindest halt so diese Sexbeziehung, Sexdates mit dem Typ ein, wissentlich, dass er verheiratet ist, weil sie ja schon daraus schöpfen will. Also sie verspricht sich ja schon daraus. Und sie später bittet sie ihn ja auch immer wieder um Geld und sowas. Also sie weiß ja, wenn sie ihm Gefälligkeiten tut, dann kriegt sie was dafür, weil sie halt weiß, dass er offensichtlich ein bisschen mehr Kohle hat als sie. Das finde ich auf diese Art und Weise halt schon berechnend. Also sie weiß schon, was sie macht und wofür sie das haben will. Also sie hat ja dieses Ziel vor Augen. Und du merkst halt, ich finde, man merkt halt schon, dass sie da sehr kalkuliert ist, so in welche Position sie sich begeben muss, um vielleicht irgendwie zu profitieren. Deswegen, ich finde nicht, dass sie so irgendwie, ich sag nicht, dass sie immer unsympathisch ist, aber ich finde schon, dass sie berechenbar, also dass sie berechnend ist. Und das, finde ich, gibt ihr zumindest mit dem Kontext, was man von ihr schon vorm Anfang direkt erfährt, gibt das für mich so ein Plus, so ein Nullsummenspiel so. Deswegen, also so richtig mitfühlen mit ihr tue ich nicht wirklich ganze Zeit.
Pascal, es kommt dann der erste Rückblick auf die Vergangenheit von Cheong, also auf die Kindheit. Wir gehen ins Jahr 1991 und wir sehen, dass sie ein sehr besonderes Verhältnis, ich bin teilweise, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch ein bisschen mit den Familienverhältnissen durcheinander gekommen zwischendurch. Also falls ich was Falsches sage, korrigiert mich gerne, aber sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Opa und der war ja mal ein Seemann früher und der liebte das Meer, das sagt sie dort auch, und deshalb hat sie sich eben schon in ihrer Kindheit so eine Wohnung gewünscht mit Ausblick auf das Meer, und sie versteht sich gut, André hat schon gesagt, angedeutet mit dem Nachbarsjungen Jimmy, mit dem sie immer dieses Art Dosentelefon, was wir vielleicht auch aus der Kindheit noch kennen, gespielt hat, und sie erfährt, dass der auch bald umziehen muss, und dann sehen wir eben auch, dass die Leute da nicht freiwillig unbedingt umziehen, sondern dass da teilweise eben, das sehen wir in dieser einen Sequenz, ist auch eine durchaus mutige Sequenz, muss man sagen, vom Regisseur oder von, ja, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, dass sie das mit eingebaut haben, dass wir eben auch sehen, dass Mitglieder der Triaden dort die Leute aus ihren Wohnungen vertreiben. Also eigentlich ist es ja immer so, dass die jetzt nicht unbedingt so regimegetreu sind, die Triaden, und mit der Regierung zusammenarbeiten, nicht unbedingt. Aber hier ist es so, dass sie zum Beispiel die Wohnungseingänge verschließen und einfach Schlangen in die Wohnung oder vor die Wohnung werfen, um die Leute halt zu vertreiben, damit die Wohnungen dann eben geleert werden können, geräumt werden können und teurer weitervermietet werden können oder eben platt gemacht werden können für eine bessere Aussicht. So war es ja dann irgendwie, hatte ich gelesen, irgendwie auch, ich weiß nicht mehr, ob es 2007, das wird auch nochmal angedeutet in dem Film, als da irgendwie so eine Queens View oder so platt gemacht wurde mit Häusern, um dort Luxus-Apartments hinzubauen. Pascal, wie fandst du die Szenen, die ersten aus der Kindheit von Cheong?
Ja, also mit den Flashbacks bin ich auch so ein bisschen ambivalent. Ich finde das natürlich, also es ist nicht so verkehrt. Also die Motivation wird dadurch schon, finde ich, vergleichsweise glaubwürdig einem präsentiert. Und trotzdem ist mir dann hier und da, schwimmt der Film, oder nein, schwimmt nicht, aber ist da tatsächlich einfach ein bisschen zu lange in diesen Flashbacks. Mhm. Da wird ein bisschen zu viel, werden ein bisschen zu viele Fässer aus ihrer Kindheit aufgemacht. Ich finde dann tatsächlich auch, die Beziehung zu ihrem Vater bekommt für das, was dann quasi im Endeffekt passiert, fast ein bisschen zu viel Spielraum. Das hätte man von mir aus alles ein bisschen knapper halten können. Andererseits, schafft der Film natürlich auch so ein bisschen Kontrast zu halt dieser komplett anderen Haupthandlung, wo es dann halt um diese Mordserie geht. Deswegen bin ich es mir so uneins. Ich glaube, das ist per se schon alles okay so. Und vielleicht hätte man das ein bisschen kürzer und ein bisschen straffen können. Aber das Wichtigste meiner Meinung nach funktioniert auf jeden Fall. Man versteht, warum ihr das so wichtig ist. So, das ist halt ihre enge Beziehung zu ihrem Großvater. Die Beziehung zu ihrem Vater war nicht so gut, sagen wir es mal so.
Ja.
Und entsprechend möchte sie halt, geht es hier halt nicht nur darum, eine Wohnung zu bekommen, sondern diese Wohnung oder eine spezielle Wohnung zu bekommen. Und dann, das Wichtige auch, ist auch wichtig, ist, weil man das in Deutschland vielleicht immer gar nicht so kennt, sie möchte halt auch die Wohnung immer kaufen.
Ja.
Das wollte ich nochmal erwähnen. Und nicht mieten. Was es halt auch dann einfach nochmal schwieriger macht.
Das stimmt. Ich fand tatsächlich, es ist ein bisschen zu kurz gekommen, fand ich. Also es wird so eigentlich gefühlt nur in so ein, zwei Szenen abgehakt, dass sie halt eben diese ganz besondere Beziehung zu ihrem Großvater hat. Und das finde ich auch, dass da wird dann das Hauptaugenmerk viel zu sehr auf den Vater dann später irgendwie gelenkt. Und man muss das irgendwie so als Zuschauer schlucken, dass da wahrscheinlich noch viel mehr in dieser Beziehung steckt zwischen ihrem Opa und Chiyung. Aber das, wurde mir fast zu kurz behandelt. Aber generell habe ich natürlich auch eine Idee, worauf du hinaus willst. Würde ich da mal auch mal als Thema aufwerfen, schon mal, weil es natürlich nicht der letzte Flashback bleiben sollte in diesem Film, dass hier natürlich eine gewisse Dynamik fehlt in dem Film. Ne? Das ist so einer der Punkte, die mir nicht so ganz gefallen, weil der Film halt wirklich sehr oft wandert. Also wir haben natürlich immer diese Haupthandlung, in der Chiyung dort diese Morde in diesem Hochhaus dort fabriziert. Und dann immer wieder diese Flashbacks zu verschiedenen Zeiten. Mal ist es 1991, mal ist es 1997, mal ist es 2004 und so weiter. Und dann springen wir ja auch quasi dann auch noch einmal in eine andere Gegenwart, einfach quasi in den Alltag. Also wir sind ja in dem Hochhaus sind wir eh gerade in der Gegenwart, aber dann ja nochmal in den Alltag, was ja dieselbe Zeitebene ist, aber ein anderer Zeitpunkt und so weiter. Ich finde, dem Film kommt so ein bisschen die Dynamik abhanden, André.
Ja, das heißt Dynamik. Ich finde halt die Erzählweise eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin aber auch dabei, dass man das hätte einkürzen können und der Fokus falsch liegt. Also gerade was ihr sagt mit dem Opa, das ist ja wirklich der Aufhänger. Also ja. Wegen ihm will sie ja diese Wohnung, weil man von dieser Wohnung, die sie unbedingt in diesem Hochhaus will, kann man halt aufs Meer gucken. Und deswegen will sie die, weil sie, der Makler sagt ihr auch so, ey, wir haben hier noch eine andere und so, die, ne, sie sagt immer, nee, die geht zur anderen Himmelsrichtung raus, da sehe ich das Meer nicht, es kann nur die sein, so. Das ist ja quasi der ganze Aufhänger des Films, warum es diese Wohnung sein muss und warum sie dann ja auch zur Mörderin wird für diese Wohnung. Und dass der Grund ist quasi der Opa und ihre Erinnerungen an ihn mit diesem Meerblick als Kind so und dass er Seemann war. Und das kommt, wie er sagt, das kommt wirklich nur in ein, zwei Sätzen vor und dann ist es quasi klar und der Rest des Fokus liegt dann auf dem doch eher schwierigen Verhältnis eben mit dem Vater. Ich sagte vorhin von wegen behütetes Zuhause, also hatte sie schon, aber genau, also der Behütungspunkt war aber nicht der Vater, sondern der Opa so. Aber das wird halt nicht rausgestellt, genau. Es gibt jetzt keine ellenlangen Szenen, wo man sieht, warum der Opa so toll ist oder wie sie mit ihrem Opa zusammen tolle Sachen macht oder so. Das gibt's halt nicht. Gibt dann so ein, zwei Szenen und dann sonst wird's halt nur auf quasi Off-Text erzählt. Und deswegen, da hätte man den Fokus anders legen sollen noch ein bisschen, wenn das schon der Aufhänger Nummer eins ist. Und sonst, ja, man soll natürlich dann in der Rückblende halt auch sehen, wie gesagt, mit den Triaden auch nochmal wieder den Wohnungsmarkt da, ne, die Härte des Wohnungsmarkts verdeutlichen. Das verstehe ich alles. So, aber das hätte man trotzdem insgesamt, finde ich, auch so ein bisschen knapper halten können. So, ansonsten, wie gesagt, finde ich den Erzählungsstrang und wie er das aufmacht eigentlich gar nicht so schlecht, weil du ja trotzdem, also du kannst jetzt zwar denken, so ja, anscheinend bringst du ja diese Leute um, damit sie die Wohnung kriegt wahrscheinlich, aber trotzdem willst du ja irgendwie schon wissen, wie kam es jetzt von, ja okay, sie hat dieses Ziel und sie will halt irgendwie Geld auftreiben, wie kam es jetzt von da dahin, dass sie wirklich anfängt, Leute umzubringen?
Also das könntest du es ja chronologisch erzählen.
Könntest du, ja, weiß ich halt nicht, ob es dann so spannend wäre, weil dann wäre es wieder ein Film. Ich glaube, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, oh, der Film ist stinklangweilig bis zur 70. Minute und dann kommen endlich mal die Morde. Also ich glaube, das wäre wieder daran geendet, dass der halbe Film nur Gelaber ist und dann passiert am Ende was. Das wäre, glaube ich, auch nicht so geil. Von daher, ich finde so die Mischung dann der Zeitebenen plus dann eben die Mischung des Genres, dass du einmal quasi fast ein Drama hast und dann eben immer gemixt mit diesen harten Slasher-Part, das funktioniert für mich schon eigentlich ganz gut. Man hätte eben nur, sage ich ja, andere Gewichtungen hier unterlegen können.
Ich fand auch, dass in diesem Part auch der Score, der ist ja nicht besonders aufwendig, der ist ja eher schlicht und zurückhaltend, aber ich finde die Klaviermusik in dem Film finde ich wirklich beeindruckend gut. Also die ist von dem Italiener Gabriele Roberto, fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Und ich wollte seinen Namen noch erwähnen, wo ich vorhin beim Ausleuchter von Wong Kar-wai war. Der heißt Wong Chi-ming und davon profitiert der Film auch ganz klar. Und dann springen wir wieder in die Gegenwart. Es ist mittlerweile 23.18 Uhr im Gebäudekomplex, den wir am Anfang kennengelernt haben. Und wir sehen zwei Frauen, die miteinander telefonieren. Und wir sehen plötzlich, dass Chiyung in die Wohnung der einen Frau eindringt und zunächst die Haushälterin ziemlich brutal umbringt, indem sie ihr das Auge aussticht, aber durch den Hinterkopf durch. Das war schon echt ein bisschen, bisschen heftig, muss ich sagen. Und dann trifft sie auf die eigentliche Bewohnerin dieser Wohnung, die zudem auch noch ziemlich schwanger ist. Und sie wird eben auf Chiyoung aufmerksam, weil die eben von ihrem Liebhaber angerufen wird dort. Und erstmal auch so ganz nett so, ja, ja, bring ich mit, Zigaretten bring ich mit, ja, ja, Whisky bring ich mit, alles gut. Und dann so stehen sie sich quasi so gegenüber und die schwangere Frau versucht dann auch zu fliehen. Aber dann geschieht eben das ja ziemlich Unvorstellbare. Wenn man das Hongkong-Kino nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich unvorstellbar. Denn Chiyoung überwältigt diese schwangere Frau und fesselt sie auch wieder mit dem Kabelbinder, den wir schon aus der ersten Mordsequenz kennen, und stülpt ihr eine so eine Art Filtertüte über den Kopf, und so, dass sie quasi im Normalfall schon irgendwann ersticken würde. Aber dann saugt sie auch noch die Luft raus aus dieser Tüte mit so einem, ja, wie nennt man es auf Deutsch? Ich weiß nicht, Vacuum Cleaner heißt es auf Englisch. Das ist quasi das, wenn man so.
Staubsauger ist das, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Staubsauger, sondern so eine Vakuumpumpe.
Ja, genau. Das, genau, also so im Endeffekt, also ich kenne das zum Beispiel, wenn man früher so, wir hatten das mal zu Hause, wenn wir bei meinen Großeltern zu Gast waren, haben wir immer diese.
Habt ihr immer die Vakuumpumpe mitgebracht?
Naja, gehabt, um das Bettzeug und die Matratzen und sowas alles kleiner zu machen, sozusagen, weil das wird ja alles quasi zusammengeformt dadurch.
Und, ja, ich weiß, was du
ja meinst. Aber das ist auch das einzige Mal, dass ich so einen Teil gesehen habe hier irgendwo in Deutschland. Also vielleicht hatten wir auch den einzigen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das ziemlich krass. Also ich finde, das hat echt geschmerzt beim Hinsehen schon. Also es ist echt ziemlich grauenvolle, eiskalte Gewalt. Also da würde ich André dann noch recht geben. Also bei der Umsetzung ihrer Gewalttaten ist Chiyoung nicht zimperlich, dass sie wirklich eiskalt. Und da finde ich es halt auch nochmal interessant, das Hauptaugenmerk darauf zu legen, Pascal, dass wir es eben hier auch mit einer Frau als Killerin zu tun haben, was wir ja nicht so häufig hatten. Also wir haben jetzt, ich nehme mal zwei Beispiele, die wir hier besprochen haben, mit All the Boys Love Mandy Lane hatten wir ein Beispiel, mit Jennifer's Body hatten wir ein Beispiel. Ein ganz berühmtes wäre noch Basic Instinct. Aber ich sag mal so, im Bereich des Horrorfilms ist es ja nicht unbedingt das gängige Motiv.
Nee, absolut. Also es ist eh sowieso super spannend, wenn ich jetzt nämlich, umso mehr ich drüber nachdenke, ich bin ja auch eher auf der Seite gewesen, ich finde unsere Hauptfigur per se hat sich, also hat dann für mich am Endeffekt.
Ich geh jetzt nicht zu André über mit deiner Meinung, ja? Wir waren uns so einig, dass sie sympathisch ist. Nein,
ja, ja, genau, deswegen. Aber es ist schwer, das, sag ich jetzt mal, nüchtern zu verargumentieren. Also auch dann, ja, wer den Film nicht gesehen hat, klingt vielleicht seltsam, weil sie hat natürlich, das Ding ist so ein bisschen, sie bringt natürlich hier die Frau auf grausame Weise um, die offensichtlich auch schwanger ist. Dann ist auch gleichzeitig, sind ihre Tötungsmethoden ja auch immer unverhältnismäßig grausam. Also das hätte man ja alles quasi effizienter und pragmatischer lösen können.
Ist dir aufgefallen, dass es immer irgendwie Haushaltsgegenstände sind, mit denen sie umbringt? Ja, halt. Durch den ganzen Film hinweg. Und sei es später die Kloschüssel, das sind immer Sachen, die so im Haushalt vorkommen irgendwie. Also sie ballert da, na gut, am Ende ballert sie schon noch Leute ab. Aber ich glaube, das ist tatsächlich kein Zufall, dass sie hier diese Gegenstände benutzt.
Ja, es sind vor allem immer Gegenstände, die zu den Personen passen. Also mit der Pistole wird ja auch quasi nur agiert, wenn später die Polizisten da sind, ja, und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon ein Motiv. Aber der Film, also ich wusste halt zu dieser Zeitpunkt, ich habe ihn ja, wie gesagt, zum ersten Mal gesehen, gar nicht, ob weshalb sie diese Person tötet. Und ich dachte halt natürlich dann auch vielleicht, okay, gibt es ja einen Grund, dass wir jetzt quasi uns diese Personen alle vor uns schnappen, weil die irgendeinen Hintergrund quasi, irgendeine etwas Böses haben, aber das ist dann ja doch nachher vergleichsweise trivial, aber es ist eine krasse Szene und ich kann dir auch jetzt tatsächlich, es fällt mir schwer zu verargumentieren, warum ich trotzdem so ein bisschen mitgefiebert habe über die komplette Laufzeit. Vielleicht ist der Film auch einfach nur sehr gut geschickt darin gewesen, mir halt die unschuldigen Opfer, obwohl sie auch so wenig machen und nichts Schlimmes machen, die meisten, so unsympathisch darstellen zu lassen. Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht ist es so ein bisschen eine subjektive Perspektive. Aber damit ist ja auch so ein bisschen tatsächlich, das ist jetzt die Betrachtungsweise, wenn wir tatsächlich sie eher durchaus als sympathisch sehen, vielleicht weil wir es auch so ein bisschen die Mordsequenzen abtrennen von dem, was wir sonst sehen von Chiyoung. Und bei André ist es eben so, dass er dann wahrscheinlich auch weniger Probleme hat mit dem Wandel der Figur über dem, also nehmen wir mal an, wir betrachten den Film chronologisch, dann ist es für André vermutlich leichter zu akzeptieren, dass sie so eine eiskalte Killerin ist, als für uns, weil wir sie mal sympathisch fanden und André wiederum nicht so wirklich sympathisch fanden. Und für ihn ist es dann wahrscheinlich, das kann er uns gleich bestätigen oder eben nicht, einfacher zu akzeptieren, dass sie ja auch so eine Art, ich will mal sagen, Female Rambo hier wird, weil sie ja schon so ein bisschen auch, sag ich mal, unsterblich wirkt irgendwie im Laufe des Films, weil ja schon auch viele Sachen passieren und sie häufig verletzt wird und so weiter und sie immer wieder aufsteht und irgendwie ihre Tötungsmethoden sind halt so, sind halt Rambo-Style-mäßig, so, die sind halt schon echt sehr ausgefeilt, manchmal natürlich auch einfach spontan, aber sowas wie mit dem Vacuum Cleaner, das fällt dir halt nicht einfach so ein, ne, also das ist spontan, also das ist ja schon irgendwie, weiß ich nicht, da muss man ja schon einen Gedankengang im Kopf haben, weiß ich nicht, André, ist das denn für dich einfacher gewesen, dass du akzeptieren konntest, okay, sie ist jetzt diese krass brutale Killerin und macht das und das und das wie Rambo, als für uns?
Also ich habe sie als Killer nie eine Frage gestellt. Also, weil sie wird ja als das eingeführt. Und wie gesagt, ich erkenne das, was sie später tut, auch schon in den anderen Szenen, die quasi davor spielen sollen. Weil, wie gesagt, sie ist nicht unsympathisch, sie wirkt nicht unsympathisch. Aber wie gesagt, ich finde, man merkt schon, dass sie fast schon so einen Hang zum Manischen hat, so dem Motto, ich krieg das, egal wie. Und wenn ich dafür quasi schlimme Dinge tun muss, die zwar jetzt am Anfang nicht unbedingt Mord sind, aber auch jetzt nicht gerade gutbürgerlich oder wie auch immer man das nennen möchte. Von daher, ich finde diesen Sprung jetzt nicht so riesig dazwischen. Also klar ist der groß trotzdem nochmal, also trotzdem ist er ein Step zwischen, keine Ahnung, ich nehme andere Leute aus dafür, dass ich eine Wohnung kriege, hinzu, ich bringe ein halbes Haus um, ist natürlich da. Aber ich dadurch, dass sie auch quasi mit der ersten Szene als das eingeführt wird, als Mörderin, fällt mir da die Glaubhaftigkeit bei ihr nicht schwer, dass sie das einfach ist.
Ist Cheung der Patrick Bateman Hongkongs?
Vielleicht so ein bisschen sogar, ja. Vielleicht, also ich glaube schon, also wie gesagt, ich glaube schon, dass sie es in sich trägt, immer schon. So, das, also der Step ist schon da. Ja, also es ist halt nicht so, dass der Film, weil dann wäre es unglaubwürdig, wenn du sie jetzt wirklich auch jetzt, angenommen, man nimmt das chronologisch, hätte es chronologisch gemacht. Du lernst sie jetzt irgendwie 70 Minuten als liebe, wundervolle Person kennen, die nur tolle Dinge macht und alle lieben sie und keine Ahnung. Und dann plötzlich so, ach übrigens, und sie nimmt Leuten die Luft mit Vakuumcleanern so. Dann würde ich halt sagen, ja, okay, das ist halt irgendwie, ne, da ist mir die Diskrepanz zu groß. Aber so wie der Film das jetzt erzählt in der Chronologie und dann quasi mit den Vorzeichen, kann ich das halt schlucken, glaubhaft irgendwie.
Aber es ist ja schon so, dass jetzt, sag ich mal, in dem Film jetzt keine Trainingsmontagen vorkommt, wie sie sich irgendwie vorbereitet auf ihre Sachen und wie sie vorher schon
Leute umgebracht hat. Nein, das nicht. Das jetzt nicht. Aber come on. Also es ist immer ein Unterschied zwischen ihr und John Wick oder so. Also es ist jetzt nicht, dass sie da reinrennt und irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwelche Leute mit krassen Martial Arts Moves noch flatt macht oder so. Also sie ist einfach krass brachial. Sie hat sie ist halt quasi dann eher schon so ein Mann sieht rot, weißt du, also so halt eine Frau sieht rot, also sie ist einfach abgestumpft und brutal. Es ist jetzt nicht so, dass sie mit einer ultra krassen Finesse in irgendwas vorgeht, dass sie jetzt irgendwie eine Messerwerferin ist und auf 300 Meter einer Frau das Auge auswirft oder so. Also sie geht einfach in die Wohnung und sticht Leute ab und drosselt sie, also da muss man jetzt echt keine Ausbildung für machen.
Also sie muss ja schon damit rechnen, dass sie auf körperlich überlegene Personen trifft, was sie ja auch tut.
Absolut, also der Film zeigt das ja auch jetzt, also es ist ja offensichtlich, dass sie keinen richtigen Plan hat. So, deswegen, es ist.
Finde ich halt auch. Dafür wird sie auch zu oft dann trotzdem irgendwie halb überwältigt erstmal, bevor es dann doch klappt. Also ich finde auch, dass sie jetzt nicht. Sie ist jetzt keine Killermaschine. Nee, also irgendwie schon.
Ja, aber irgendwie schon.
Nicht,
ne?
Aber sie ist nicht so. Also sie ist jetzt kein Übermensch. Also sie kriegt ja auch auf die Fresse und die Situationen werden auch mal brenzlig für sie, weil sie nicht aufpasst oder so. Sie ist jetzt nicht, sage ich ja, so hyperberechnend, wie gesagt, kein John Wick, der keine Haare gekrümmt werden kann, weil sie genau weiß, wann wer wo irgendwie aufsteht, zuschlägt oder sonst irgendwas. Ja, so ist es ja nicht.
Ja, das finde ich eben tatsächlich schon. Also sie ist natürlich nicht jetzt eben nicht John Wick, ja, schlechtes Beispiel. Aber ich finde schon auch gerade, sie wird immer krasser halt im Verlaufe des Films. Gerade so am Ende, wie sie da irgendwelchen Leuten das Hirn wegbläst und so weiter. Also es hat schon so, sag ich mal, irgendwie Züge. Das ist nicht die, sag ich mal, die Frau, die vorher noch nie sowas damit zu tun hatte.
Vielleicht ist das aber auch dann wiederum der Comic Relief.
Ja, ist es ja.
Den du angesprochen hast, vielleicht sollte das eigentlich ursprünglich noch ein bisschen geerdeter werden. Und als dann gesagt wurde, nee, wir müssen dann das Ganze schon noch mal so in gewissen exploitativen Kontext setzen, vielleicht wurde es dann erst dazu gemacht, vielleicht war es vorher sogar ein bisschen eine Nummer drunter irgendwie, was die Inszenierung der Tötungen angeht. Das mag halt dann vielleicht sein. So.
Genau,
aber ich verstehe schon, was du meinst, aber so ganz sehe ich es nicht. Also sie ist jetzt nicht die super krasse Assassinin, wie gesagt, die ja alles aus dem FF macht und wirkt, als ob sie irgendwie 30 Jahre...
Nee, sie ist schon instinktiv.
ja. Genau, sie ist instinktiv, sie ist und sie ist halt ad hoc und einfach brutal. Aber ich finde, sie ist nicht so super kalkuliert. Es wirkt schon wie, ich renne in die Wohnung rein und gucke, was ich in die Finger kriege oder was ich im Gürtel habe. Und dann klappt das schon irgendwie. So, den Ansatz hat sie hier.
Worauf ich hinaus wollte, ist für mich ist der Punkt, wo das bei ihr einsetzt, eben, dazu kommen ja später noch die Szene, als sie ihren Vater quasi hängen lässt, sozusagen. Und ab da,
na gut. Schön gesagt.
Ja, und ab da, bringt sie ja quasi im Endeffekt schon mal jemanden um, mit unterlassener Hilfeleistung sozusagen. Und ab da weiß sie zumindest, wie es sich scheinbar anfühlt, einen Menschen umzubringen. Aber ich finde schon, dass es halt irgendwie, weiß ich nicht, mir persönlich fehlt einfach dieser Punkt, der dazu führt, dass sie jetzt einfach so gewissenlos jemanden umbringt, weil sie für mich vorher im Film nicht dieser Typ ist. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Haben wir jetzt das schon eingehend? Ich merke schon, das ist ein gutes Diskussionsthema hier. Aber schreiten wir erstmal nochmal kurz ein bisschen im Film voran, denn um 23.26 Uhr kommt der Ehemann der eben umgebrachten schwangeren Frau heim und er sieht seine Frau dort tot am Boden liegen und sieht natürlich auch schon, dass dort Flüssigkeiten aus dem Unterleib seiner getöteten Frau fließen, das heißt wahrscheinlich auch, das Baby ist wahrscheinlich schon tot. Und dann prügelt Cheung mit einem Golfschläger auf ihn ein und als er kann sich dann nämlich wehren, er droht sie zu erwürgen und dann findet sie halt zufällig wieder den Haushaltsgegenstand Pascal, das Bügeleisen und überwältigt ihn damit und am Ende bricht er sich dann ziemlich fies an der Tischkante das Genick. Ja, da kommt eben, ich glaube, diese Szene beschreibt es vielleicht sogar am besten, dass sie halt eher instinktiv ist und dass da irgendwie dann doch vielleicht weniger geplant ist als gedacht. Aber das ist halt irgendwie, finde ich, auch in jeder Szene irgendwie gefühlt anders. Also gefühlt den Security-Mann bringt sie für mich exakt so um, wie sie ihn umbringen wollte. Und auch die Frau mit diesem Vacuum-Cleaner. Aber hier ist es eher Zufall dann. Aber wahrscheinlich, weil sie eben nicht damit rechnet, dass der Ehemann nach Hause kommt, Pascal. Keine Ahnung.
Ja, genau. Also sie hat offensichtlich keinen Plan, aber sie hat diesen sympathischen Tunnelblick, wenn man das so sagen kann. Also, dass sie quasi jetzt einfach, sie ist auf einer Mission, die entweder klappt oder sie klappt nicht. So. Und weil es halt ein Film ist und weil sie halt irgendwie dann auch für den Film besser ist, klappt es im Endeffekt. Aber es ist halt oft genug knapp genug und deswegen, ich bin auch der Meinung, das hätte jederzeit hätte quasi, sind ja oft Zufälle, die sie dann überhaupt retten oder die dann, ja, doch, die sie retten. Und das hätte natürlich auch in jedem Moment schiefgehen können. Dann wäre halt aber einfach der Film an der Stelle zu Ende und das ist natürlich schlecht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auf der Seite, dass sie quasi nicht so dieser Superheld ist, sondern sie hat einfach, sie ist so getrimmt. Und ich denke auch, dass das begonnen hat in dem Moment, wo sie quasi sich quasi für die Wohnung und gegen ihren Vater entschieden hat. Weil sie ja auch quasi, sie hätte ja ihrem Vater auch schon vorher eine OP ermöglichen können, wollte aber ihr eigenes Gespartes dafür nicht nicht ankratzen und hat dann versucht, sich woanders Geld zu leihen für den Vater und der Rest ist auf jeden Fall für die Wohnung.
Weil man da in dem Fall, das sehen wir auch erst später noch, aber ich greife es schon mal vorweg.
Ach so, sorry.
Nee, das ist alles gut. Nee, wäre mein Fehler gewesen, aber ich hole es trotzdem schon mal vor. Wir sehen eben auch, dass der Vater, irgendeiner von euch hat es vorher schon gesagt, dass sie ja kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat und wir sehen ja dann auch im Verlauf der Flashbacks auch noch, dass er ja auch physisch gewalttätig wurde gegenüber Cheung und ihrem Bruder zum Beispiel und dass sie da dann wahrscheinlich deutlich weniger Gewissensprobleme hat, dort das Beatmungsgerät wegzuschieben, als wenn das jetzt bei ihrer Mutter oder ihrem Opa passiert wäre, nur mal als Beispiel. Also es hat irgendwie auch was mit ihrem Vater zu tun, dass sie da einfach sagt, ach, jetzt ist mir ehrlich gesagt auch egal, du hast mir nie was Gutes gebracht in meinem Leben und hier, get over it, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist halt auch schwierig irgendwie, ich weiß nicht so genau.
Definitiv, aber auf jeden Fall landet sie am Ende an dem Punkt, wo sie halt für sich sagt, okay, entweder ich komme jetzt irgendwie an diese Wohnung mit diesem wirklich sehr riskanten Plan und es klappt. Oder es klappt nicht und dann bin ich halt tot oder im Knast, whatever, fuck it. Und so funktioniert da halt dann, denke ich, die Figur.
Aber kommt für euch nicht durch, dass sie vielleicht es doch geplant hat? Weil es gibt einen kurzen Moment, als sie aus dem Fenster guckt, nachdem sie, glaube ich, die schwangere Frau umgebracht hat. Und da guckt sie so mit den Augen nach oben und guckt auf die Uhr. Als ob sie irgendwas zeitlich zuordnen würde, was da gleich passieren könnte oder was nicht passieren könnte. Und eben auch, dass sie den Sicherheitsmann dort ausgeschaltet hat, das bedarf ja eigentlich schon irgendwie eine gewisse Vorplanung. Also ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn das ihr Wunschhaus dort ist, dann wird sie da ja schon ohnehin des Öfteren gewesen sein. Vielleicht hat sie ja sogar irgendwelche Bewohner da studiert oder so. Weil so blöd, das, so das blöd kann sie ja nicht sein, dass sie jetzt
einfach nee, also genau, also das Minimum würde ich, ich glaube, das Minimum würde ich sogar voraussetzen, dass sie zumindest, sie weiß, in welcher Wohnung wer jemand ja. wer wohnt. Das würde ich voraussetzen, auch genau, das ist schon recht mit dem Wachmann, das hat sie natürlich geplant, dass er nicht mit Überwachungskameras checken kann, was da passiert, die Polizei ruft so. Das glaube ich, dieses Minimum an Planung hat sie gemacht, aber wie sie dann wirklich vorgeht, wenn sie erstmal in der Wohnung drin ist, das wirkt einfach halt komplett ad hoc, mehr oder weniger. Außer halt, dass sie weiß, was sie im Gürtel mitträgt und so. Aber sonst wirkt das relativ spontan so. Und natürlich, dass sie nicht geübt ist darin und nicht schon 30 Häuser vorher ausgeschaltet hat, sondern das ist das erste Mal, dass sie das macht. Aber ich glaube, ja, dass sie weiß, in welcher Wohnung wer wohnt und dass sie ungefähr weiß, wie lange sie da Zeit hat, da rauszukommen wieder, beziehungsweise wie lange sie da drin den Kram treiben kann, bevor es vielleicht zu kritisch wird, so dass nicht das noch überbekommt. Das wird sie wahrscheinlich so bis auf die Uhr haben, ja.
Dann gibt's wieder ein Flashback, diesmal ins Jahr 2004, da sehen wir dann, wie Xiong sich eben schon abarbeitet für ihre Familie, um, im Endeffekt will sie ja erstmal für die ganze Familie eine schöne Wohnung besorgen, das muss man natürlich auch dazu sagen, also sie ist jetzt nicht irgendwie so egoistisch, sie will schon von Anfang an, auch als ihr Opa noch lebt, da wünscht sie sich ja für die ganze Familie so ein Haus oder so eine Wohnung, die sie dort kaufen kann, und der Opa ist eben mittlerweile verstorben und die Mutter auch, ne? In der einen Szene, wo sie dort dieses Ritual dort veranstalten, diese Art Beerdigung dort.
Ja.
Genau, und dann sehen wir Xiong auch, wie sie dann bei einer Wohnungsbesichtigung ist, in dem Haus, in dem sie dann in der Gegenwart das Massaker anrichten wird, also in ihrem Traumhaus sozusagen. Das sehen wir, und dann geht's eben wieder nach vorne um eine halbe Stunde, 0:07 ist es mittlerweile. Und da sehen wir eine andere Wohnung, in der sich gerade zwei Frauen und zwei Männer mit Drogen und Sex vergnügen. Ob ich das gerade gesagt habe? und auch hier in dieser Wohnung veranstaltet Xiong ein Blutbad. Dem einen Typen schneidet sie die Finger ab und den Bauch auf, so dass seine Gedärme aus dem Bauch rausfallen. Der Typ in dem gelben Shirt, der bekommt eine Bong in den Hals gerammt, was ich auch echt krass war. Also das fand ich auch gut vom Film, dass er das so, sieht man ja auch nicht alle Tage, dass jemand mit einer Bong umgebracht wird. So drücken wir es mal aus. Und eine der jungen Damen bekommt dann auch noch ihren Kopf auf der Toilettenschüssel eingeschlagen. Und ich finde, also zum einen, kleiner random Fact, die Schauspielerin, die das gespielt hat mit der Toilettenschüssel, die ist zusammengebrochen beim Dreh. Nicht, weil sie die Szene selber performt hat, sondern weil sie den Anblick nicht ertragen konnte, dass eine Nachbildung von ihr so erschlagen wird auf der Toilette. Also die konnte dann auch eine Weile erstmal nicht drehen.
Krass.
Für ein paar Stunden fand ich ziemlich lustig. Also das heißt lustig, also wenn jemand so eine Befindlichkeit hat, dann ist es so. Aber halt, weil sie ihre Nachbildung gesehen hat, wie die erschlagen wird, das ist halt, fand ich ein bisschen interessant. Surreal, ja. Aber was hier eine Szene zeigt, ist, und das ist, man denkt immer, ich hatte immer so die ganze Zeit das Gefühl, dass der Film schon krass auch in die Richtung hier neues französisches Terrorkino, High Tension, Matthews und so weiter geht. Oder Inside vor allem, ist auch ein guter Vergleich, finde ich. Aber es gibt eben einen krassen Unterschied. Wenn diese französischen Filme eben keinerlei Humor haben, hast du hier immer so ein paar Sekunden, die so extrem schwarzen Humor haben, die sehr zynisch sind. Und das ist halt der Unterschied. Falls ihr euch erinnern könnt, hier gibt's ja, der Typ hat halt, sein Bauch ist halt auf. Die Gedärme sind rausgeplatscht. Sein Darm liegt quasi vor ihm. Und irgendwann geht sie nochmal an ihm vorbei und er raucht halt noch eine Zigarette. So, und das ist halt so, es macht keiner. Aber es ist halt so ein bisschen dieser Zynismus und dieser schwarze Humor, der da in dem Film steckt. Und das ist halt, finde ich, der Unterschied zu diesen richtig krassen Terrorfilmen, die wir eben zum Beispiel aus Frankreich kennen. Obwohl sie ja im Prinzip eh nicht funktionieren, aber diese Humorebene, die ist hier vielleicht nicht so all over the place, aber sie ist vorhanden, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall in dieser kompletten WG-Szenerie. Das ist sowieso auch, ja, ich denke schon mein Highlight des Films. Ich finde erstmal, was wir am Anfang noch haben, ist eine relativ lange Dialogszene halt zwischen den zwei Dudes, die da leben und den Mädels, die sie quasi mitgebracht haben. Plus dann halt der dritte, der dann halt später dazu kommt, der dann da seine Gedärme auf dem Boden verteilt. Und das hat schon so leichte, also ja, Tarantino-Referenz-Vibes irgendwie. Also das ist schon, da wird schon viel einfach nur Dialog für den Dialog gemacht, um da so ein bisschen so ein bisschen Coolness drin zu, ja, reinzupacken. Das hat mir ziemlich gut gefallen, vor allem, weil es dann halt wirklich dieses quasi, man denkt sich, ja, okay, warum erfahre ich das die ganze Zeit und warum bekomme ich jetzt hier so viel über diese Figuren mit, die mich jetzt wahrscheinlich nicht lange interessieren werden, und dann steht sie halt irgendwann vor der Tür und beginnt das Massaker, und das ist schon, auf der einen Seite witzig, spannend, das ist ein guter Kontrast, und es hat halt wirklich auch die lustigsten Szenen, und ich glaube, das Highlight ist dann halt, was wir jetzt, wenn wir diese Humornoten uns angucken, definitiv die Szene, wenn es halt die, also zwei halt miteinander, schlafen im Schlafzimmer und dann kommt sie von hinten, sticht ihm durch den Bauch und durch den Brustkorb und ich weiß gar nicht, in welchem Film wir das nochmal hatten. Ich glaube, wir hatten das auch mal.
Hatchet.
Gar nicht vor, als dann. Hatchet war das, ne?
Im dritten oder so war das.
Ja, ja, eine ähnliche Szene.
Ja gut, da wird halt im Hatchet war es auch der Kopf ab.
Genau.
Und dann penetriert das aber der Körper aber noch weiter.
Auf diese Szene kommen wir gleich zu sprechen. So jetzt sind wir nämlich noch gar nicht. Ich finde nämlich, dass da auch ein bisschen wieder, ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt einfach nur random dazu da ist, um vielleicht doch mal ein paar Figuren einzuführen, die jetzt irgendwie, wo wir sagen können, ja, okay, die haben es vielleicht auch verdient oder so. Ich weiß nicht, gerade die beiden Typen, die sich da auch so ein bisschen lustig machen. Also es ist ja eigentlich, ich weiß ja nicht, ob es da wirklich noch eine Gesellschaftskritik drinsteckt oder ob die Szene einfach nur da ist, um da zu sein, wie Pascal es eben gesagt hat. Weil eigentlich wollen die ja zusammen einen Vierer machen. Und eine der Damen, nachdem sie sich mit der anderen Dame dort abgeschmust hat, wird die ja übel und sie fängt an zu reiern. Und darauf wollen die Jungs die beiden ja rausschmeißen, sagen, ey, komm, dann haut doch ab und komm, das ist eklig. Und dann sagt die eine ja dann zu ihr, komm, ich löse das schon. Ja, komm, dann schlaf doch mit mir, bietet sie sich ja dann so an, weil Hauptsache nicht nach draußen geschickt werden, was auch schon wieder so ein bisschen so im Unterton, ja, weiß ich auch nicht, was das bedeuten könnte, aber fand ich seltsam. Aber dann diese Geschichte mit der Ejakulation ins Gesicht des anderen, die war, da musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen. Da kommt ja noch dann random, für die den Film noch nicht gesehen haben, noch eine dritte Person dazu, dieser, nennen wir mal den Punker, weil er so blau gefärbte Haare hat. Und er erklärt dann so, ja, hier, er knallt gerade mit der anderen da rum im Nebenzimmer. Ja, warum darfst du nicht mitmachen? Ja, da gab's mal einen Vorfall. Ja, was für ein Vorfall denn? Hab ich das noch nicht erzählt? Ja, wir haben mal einen Dreier gehabt und ich wollte dann die Frau nicht in der Frau kommen und habe ihn rausgezogen und habe ihn aus Versehen ins Gesicht gespritzt. Und seitdem macht er das nicht mehr. So random Geschichte.
Ja, ja. Also das war mir schon, das war lustig, aber ich bin auch, was Pascal eben sagt, muss auch trotzdem, finde ich halt, diese WG, also nachdem sie jetzt quasi eben den schlafenden Wachmann, zwei harmlose Frauen, inklusive einen davon hochschwanger, also nur Leute umgebracht hat, wo man einfach nur denkt, oh mein Gott, die armen Leute, muss ich halt sagen, ist es halt in der WG hier halt so, weil es, also ja, die labern halt viel Quatsch und machen Quatsch, also Schwachsinn und labern Bullshit und auch mal hier lustiger Spruch, aber die sind auch halt krasse Ekelpakete, ne? Weil wenn die eine, die dann halt, weil sie so viel getrunken hat, dann so ein bisschen outknockt so und halt einpennt, da ist er dann halt sauer, weil die eingeschlafen ist, weil sie keinen Sex mehr haben können. Dann kommt der eine Typ mit dem Punkerhahn rein, begrapscht sie erstmal, während sie schläft, ungewollt quasi, und knetet ihr die Brüste durch. Und dann sagen sie, ja, müssen sie irgendwie zum Aufwachen bringen. Und dann pusten sie ihr auch noch irgendwie Drogen in die Nase. Mhm. Also hier wahrscheinlich, was schnupft man? Ich bin da so völlig raus. Was ist Kokain Bier? Wahrscheinlich oder so? Bier, genau. Nee, wahrscheinlich Koks oder so. Und pustet ihr so quasi in die Nase, damit sie aufwacht, was natürlich super ist, wenn du einer, die von Alkohol ohnmächtig ist, noch Koks in die Nase bläst. Also sind ja trotzdem voll die Wichser, die Typen.
Ja.
Und das
ja.
ist halt, im Gegensatz zu den anderen Kills vorher, ist das der erste Part im Film, wo ich mir denke, die Typen, die sie umbringt, haben es halt verdient.
Aber der Punkt ist halt der, dass sie dann trotzdem einfach die Mädels ja auch einfach wegratzt, umbringt.
Ja, ja, klar, sie macht ja keinen Unterschied. Das ist ja klar, das bleibt das Gleiche so. Sie killt einfach alle, die da sind. Aber rein jetzt, wie gesagt, nach den beiden ersten Kill-Sequenzen ist das jetzt die erste, wo ich mir denke, okay, die Typen, also klar, ne, ob die jetzt Mord verdienen, ich rede jetzt von der Filmlogik, klar. Aber das ist halt so, in der typischen Slasher-Logik sind das so die Typen, wo ich mir halt denke, so, die kann sie gern wegmachen, das sind eh Volltrottel.
Das ist ja fast die chinesische Filmlogik, dass die ja. Drogen nehmen, auch sterben müssen, weil in China gibt es keine Leute, genau. Die Drogen nehmen.
Ja, genau. Und von daher, das ist der Moment, wo ich mir denke, ja, die kannst du wegmachen, so, aber das hast du halt vorher nicht. Deswegen meine ich, und das kehrt der Film hier so ein bisschen um in dem Szenario.
Dann gibt es wieder einen Rückblick in die Vergangenheit. Und zwar sieht man das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben der Vater auch Cheung und den Bruder geschlagen hat. Wir sehen dann, wie er später erkrankt, also der Vater, und von Cheung trotzdem, ja, mehr oder weniger gepflegt wird. Und erfahren dann eben auch, dass die Versicherung, die der Vater mal abgeschlossen hat, also seine Krankenversicherung, nicht aufkommen will für die Behandlung. Also er hat halt eine schwere Lungenkrankheit und die Versicherung will das nicht bezahlen, weil er eben damals einen Krankenhausaufenthalt nicht angegeben hat, bei dem die Krankheit erstmals schon mal diagnostiziert wurde. Da haben wir übrigens fast schon wieder die Sort-Thematik, würde ich fast sagen.
Also ja, es ist krass, das sind die Krankenversicherungswochen aktuell.
Das passt. Wollen wir nicht noch Werbung für Clark machen, André? Nee, an dieser Stelle nicht. warte jetzt, bis Andi was sagt, ob er uns zuhört noch an dieser Stelle.
Nee, ich bin raus. Was hast du gesagt?
Nein, Quatsch. Nee, ich sag, wir haben die Versicherungswochen, weil es ja auch wieder angesprochen wurde, dass die Versicherung nicht zahlt, ja, wie bei Saw. Und ja, auch einen Bankkredit bekommt sie nicht. Und so kommt es dann eben, dass wir dann diese Szene haben, die wir eben schon angesprochen haben, dass der Vater eben in seinem Bett liegt und röchelt und dringend sein Beatmungsgerät benötigt. Und Chiung es auch in die Hand nimmt, aber ihm dann letztendlich vorsätzlich vorenthält. In dem Wissen, dass es dann diese Thematik, dass das Thema auch die Geldsorgen oder die das benötigte Geld in diesem Fall dann nicht mehr notwendig ist und sie eventuell dann sogar noch was von der Versicherung bekommt. Das ist die Szene, ja, die fand, ja, die ist schwierig, ne? Also es ist letztendlich, ist es ja, wie gesagt, es ist ja, es ist fahrlässige, nee, oh Gott, jetzt sind wir, vielleicht sollten wir zu True Crime Germany wechseln, bevor ich was Falsches sage. Es ist fahrlässige Tötung oder unterlassene Hilfeleistung, irgendwas davon.
Hätte ich jetzt mal vermutet, ne? Unterlassen Hilfeleistung, dass du halt quasi da keinen Krankenwagen rufst.
Ja, aber der wäre ja nicht mehr notwendig gewesen. Sie hätte mir einfach das Beatmungsgerät geben können, ganz normal.
Stimmt, ja.
Dann ist es eigentlich schon fast wieder. Ja, also wollen wir jetzt nichts Falsches sagen. Soll Sabine Rücke das aufklären für uns. Aber auf jeden Fall sorgt sie dafür, dass der Vater ums Leben kommt. So, Punkt. Wie fandst du das, Pascal? Also was hat das mit dir gemacht?
ja, also es ist halt schwer, also es ist für die Figur passt es halt. Es ist halt dann so dieser Kickstarter, diese Schwelle, die sie überschreitet, dass sie quasi, vorher ist sie ja, sagen wir mal noch so, zwiegespalten. Also auf der einen Seite hat sie schon das Gefühl in sich drin, sie muss ihrem Vater irgendwie helfen. Deswegen bittet sie ja auch diesen verheirateten Dude um den Kredit, den, oder halt einfach, dass er ihr Geld leiht. Aber auf der anderen Seite ist sie ja schon von Anfang an nicht auf der Schiene, dass sie sagt so, aber was auch immer, also so wie man es wahrscheinlich eher erwarten würde, dass du halt sagst, wenn deine Eltern irgendwie ja drohen oder einfach eine Behandlung brauchen, dann nehme ich den letzten Notgroschen und schmeiß ihn halt da rein, einfach nur damit irgendwie meine Eltern überleben. Da ist sie nicht mehr. Und das wird einem halt, ja, man bekommt ja vorher so ein bisschen mit, warum das Verhältnis grundsätzlich schwer ist. Er stellt sich auch tatsächlich in dieser Phase, macht er halt es ihr quasi auch nicht unbedingt leichter. Also er wohnt ja gerade offensichtlich bei ihr, oder ich weiß gar nicht, ob sie bei ihm ist, aber dann raucht er auch weiter und gibt halt selbst quasi, wie sagt man, ist nicht sehr, hilft selber nicht wirklich dabei, quasi sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Und ja, dann überschreitet sie die Schwelle und sagt, ja, fuck it, dann musst du jetzt sterben, bringt mich eher zu meiner Wohnung und die Lebensversicherung, die du abgeschlossen hast, kann dann quasi vielleicht für das letzte, ja, die Differenz, die noch fehlt an Geld, dann dafür aufkommen. Ja, was dann halt leider auch nicht klappt.
Für dich, André, müsste sich ja der Eindruck in diese Szene, die du von Chiung hattest, ja eigentlich nur bestätigt haben, mehr oder weniger, ne? Also als Quintessenz aus dem, wie sie sich vorher gegeben hat.
Ja, genau. Also das habe ich mir auch irgendwie schon gedacht, irgendwie an der Stelle. Und ja, da zeigt sie jetzt letztendlich wirklich, dass sie diese Berechenbarkeit, diese eiskalte, dass sie das wirklich hat und hier eben, wie gesagt, über die erste Leiche quasi geht, weil sie weiß, wie Pascal es gerade schön ausgeführt hat, dann habe ich da quasi schon mal einen Baustein weniger, für den ich Geld bezahlen muss. Da, und ja, ich meine, klar, das wird ich unterstützt natürlich durch das, was wir wissen, eben, dass das Verhältnis zum Vater eh nicht das Beste war, aber natürlich gehört noch mal mehr dazu, als nur den Vater vielleicht so zu hassen oder nicht das beste Verhältnis zu haben und den einfach wirklich dann da quasi sterben zu lassen, wissentlich. Also ja, da erfüllt sich dann da die Prophezeiung quasi.
Ja, zurück in der Gegenwart bleiben mir immer noch zwei Leute in der Wohnung übrig, die Chiung vor sich hat, und zwar die andere junge Dame und der andere Typ dort aus dieser Kifferwohnung, die es eben im Nebenzimmer miteinander treiben, und Chiung platzt dann rein, so wie Pascal hier meinen Ablaufform reingeplatzt ist, und während die beiden dort Sex haben, ersticht sie ihn von hinten und trennt dann auch noch sein Glied ab und wirft es dann auch noch der jungen Dame vor das Gesicht. Und ich finde auch gerade hier wird dann einfach nochmal deutlich, dass es zwar alles sehr brutal ist, und auch die Effektarbeit, muss man ja an der Stelle sagen, es gibt später irgendwann noch so einen groben CGI-Schnitzer noch, aber an der Stelle ja alles handgemacht und so weiter, und das ist echt deftig, aber es ist eben gleichzeitig auch eine ziemlich überzeichnete Gewaltdarstellung. Pascal, was dann spätestens auch dann deutlich wird, als Chiung dann der jungen Dame dieses Holzbrett in den Kiefer, also in den Mund rammt. Und das ist halt wie eine Szene, da denke ich mir so, halt, das ist halt Rambo. So, weißt du, also das ist halt der Gewaltgrad von Rambo, das macht nicht einfach deswegen bin ich immer noch nicht so ganz, weiß ich noch nicht, in welche Richtung ich da tendieren soll, aber das ist halt so eine Art Gewalt, die macht man nicht, ohne mal drüber nachzudenken. So. Es sei denn, man ist ein eiskalter Killer.
Ja, das ist dann, glaube ich, einfach diese Comic-Gewalt, die da halt an der Stelle auch für die Unterhaltung sorgen soll und deswegen halt da mit der, ja, nennen wir es mal Kreativität vorgegangen wird. Aber klar, eigentlich hast du natürlich vollkommen recht, so, das wirkt jetzt nicht wie jemand, der, ja, der sowas nicht irgendwie schon mal gemacht hat, das ist schon, also diese Rambo-Assoziation, die sehe ich schon, aber ich denke mir einfach, das ist halt einfach, der Film versucht da lustig zu sein, der versucht einfach da mit der Gewalt halt ein richtig überzeichneter Slasher zu sein und, so habe ich es dann verstanden. Und dann hatte ich im Endeffekt nicht das Gefühl, dass sie halt diese Killerin ist. Ja. Trotzdem, die Szene ist halt super.
Hat dich die Gewalt geschockt? Also hast du gedacht, okay, krass, das ist sowas. Also ich finde ja, dass teilweise die dann noch so eine richtige Steigerung in diesen Gewaltszenen innerhalb des Films stattfindet.
Ja, also ich glaube schon positiv geschockt. Also würde ich sagen, ich hätte tatsächlich mehr die generische Slasher Kunst erwartet, dass sie da halt quasi, sag ich mal, mit einer Waffe, wie auch immer, dann vielleicht in verschiedenen Varianten Menschen aufschneidet, dass halt dann tatsächlich hier immer komplett verhältnismäßig kreative Szenarien sich ausgedacht werden halt für jeden Kill. Das und dann halt auch wirklich in dieser krassen Deutlichkeit. Das ist schon, also hat mich schon auf jeden Fall überrascht, aber ja, positiv.
André, was sagst du zu dem Holzbrettkill?
Holzbrettkill ist krass, weil du auch halt, ich find's halt auch wieder, das ist ja auch schon fast wieder, auch wieder schwarzhumorig, wie sie erst das Brett so durch dieses Lattenrost steckt,
ja.
Dann hörst du so knack, knack, siehst ja nicht so richtig, dann ist erstmal Ruhe, dann ist sie so, okay, kurz durchatmen, dann fängt das Brett wieder an zu wackeln, weil sie noch lebt, und also das sind auch wieder solche Situationen drin, wo du fast ein bisschen schmunzeln musst, natürlich ist es trotzdem halt, pass auf, Brett hart,
ja.
und spätestens, wenn sie ja später auch mit dem Brett wieder aufsteht,
ey, das sieht ist so halt, krass aus, ne?
Das ist so übel, ja. Also es stimmt schon. Wie gesagt, A, halt diese Ausdauer, also Dauerhaftigkeit und die ausdauernden Sequenzen einfach, eben, dass sie sich immer länger ziehen. Ich glaube, so der Kill, wo sie den Typ jetzt hier von hinten absticht und dann den Pimmel abschneidet, das ist noch fast der schnellste Kill des Films. Alle anderen ziehen sich ja maßlos lange hin irgendwie. Das ist echt einfach nur derbe, ja.
Ja, ich finde auch, man muss an der Stelle tatsächlich, wie gesagt, ich hatte eben gesprochen, es gibt später ja einen Kopfschuss mit so einem Einschussloch im Gesicht, das ist CGI, aber ansonsten dürfte ja alles so ziemlich handgemacht sein und da muss man echt sagen, wie gesagt, es ist nicht von ungefähr, der Tricktechniker hat ja auch, wie gesagt, den Sitges einen Preis gekriegt und hat, glaube ich, auch damals bei, wenn ich mich nicht ganz irre, bei Alien 3 mitgewirkt an der Tricktechnik, aber da muss man schon sagen, das ist ja jetzt kein High-Budget-Film, aber ich muss sagen, der sieht ja ohnehin gut aus, aber was hier die Spezialeffekte raushauen, da bin ich teilweise auch anders gewöhnt. Also das sieht schon echt stark aus, würde ich mal sagen, André.
Ja, voll. Keine weiteren Einwände, keine weiteren Widerworte oder irgendwas. Nee, ist wirklich super hart, ist super, super inszeniert und auf jeden Fall wirklich nichts für zarte Gemüter. Nee, definitiv nicht.
Dann gehen wir nochmal in die Vergangenheit, ein letztes Mal in die Vergangenheit. Und zwar will Chiung dann nach dem Tod des Vaters eben die Versicherung einlösen. Und der Versicherungsmakler sagt dann auch, ja, okay, machen wir, kriegst in 10 Tagen das Geld. Und sie hat ja schon ein bisschen was angespart und deswegen zahlt sie halt die Wohnung auch an, die sie sich eben vorher angeguckt hat. Und nachdem sie das ganze Geld dann ein paar Tage später von der Versicherung hat, sagt der Immobilienmakler wiederum, sie stand ja dann, das fand ich ein bisschen komisch, sie stand ja dann im Stau, also eigentlich sollte sie die Wohnung ja kaufen, sie hatte das Geld, die Summe, die verlangt war von den Eigentümern, hatte sie ja zusammen und sie wollte es dann kaufen, aber sie kam zu spät zum Termin. Ja, aber
das damit tatsächlich, also das mit dem, das war ein bisschen verwirrend, das zu spät kommen hat jetzt, glaube ich, tatsächlich gar keinen Unterschied gemacht, also das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, weil sich die Besitzer vorher schon entschieden haben, dass sie quasi nochmal 50% auf den Kaufpreis draufschlagen wollen und die Anzahlung würden sie ihr dann jetzt halt, damit das quasi fair bleibt, doppelt zurückzahlen und das wird einem so suggeriert, dass das dann nach dem ja Recht in Hongkong so funktioniert, also wenn, sie hat dann kein Anrecht auf die Wohnung, auch wenn sie eine Anzahlung schon geleistet hat, dass sie zu spät kommt, ist einfach, glaube ich, dann nur noch so ein bisschen Stresssituation, warum sie schon halt auf 180 da ankommt und dann wird ihr die Wohnung vorenthalten und dann dreht sie halt, ja, vergleichsweise durch.
Aber das ist halt für sie irgendwie auch so ein bisschen der Point of No Return, ne? Weil sie hat letztendlich jetzt alles getan, was sie tun muss, um diese Wohnung zu kriegen. Sie hat das Geld zusammen, sie ist da, sie kann einziehen und dann wird ihr das auch noch wieder, sag ich mal, wie sagt man,
vorenthalten.
Vorenthalten, ja.
Ja, klar, vor allem hat jetzt halt natürlich diese krasse, sie hat quasi ihren Vater auf dem Gewissen und dann quasi für nichts, beziehungsweise das Geld hat sie dann ja noch, aber die Wohnung nicht. So. Und das dann natürlich, ja, wie sagt man so schön, der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt.
Die Szene, in der sie mit dem Versicherungsmakler dort zusammensitzt, da habe ich jedes, denke ich, jedes Mal, ich habe den Film jetzt, zum zweiten Mal gesehen, aber ich habe bei beiden Malen gedacht, als sie den Scheck kriegt dort und die Summe steht, und ich wusste jetzt nicht den Umrechnungskurs von der Währung aus Hongkong zu Euro oder Dollar, und die Kameraführung suggestiert und der Blick von Cheung suggestiert irgendwie, als würde sie jetzt da eine Zahl sehen, die weit unter dem liegt, was sie erwartet hat.
Voll.
Und dann gibt's den Schnitt im Auto und da fängt sie so an zu lächeln, ja, ich hab's geschafft, so. Da so, hä?
Ja, ja, es ist total, ich habe auch immer das Gefühl, oder ich sag mal immer, obwohl ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, aber ich hatte da auch das Gefühl, dass, ja, klar, der nächste Gag ist halt, erst die Krankenversicherung sagt, fick dich, und jetzt sagt die Lebensversicherung so, ja, hier hast du 100 Euro, ja, gönn dir. Aber dann ist das halt noch gar nicht der Kniff. Ist aber auch schräg. Ich habe in dem Moment das Gleiche gedacht.
Ja. Dann sind wir wieder in der Gegenwart und plötzlich klingelt die Polizei an der Tür von der Wohnung der Drogenjunkies dort oder der Kiffer, wie man es auch nennen will. Und Cheung öffnet die Tür und dann bricht ja wirklich, das ist ja schon fast Tarantino-Style, dann bricht irgendwie das Chaos aus. So ein bisschen so geführt wie in der Eingangssequenz von From Dusk Till Dawn so ein bisschen. Dann plötzlich steht da die Frau, die eigentlich, von der wir dachten, sie ist tot, mit dem Brett im Mund. Und plötzlich steht die dort wieder mit dem Brett, was vor ihr so baumelt. Eine richtig krasse Szene, also wirklich, sieht einfach so gut getrickst aus. Und da bricht dann halt Panik aus. Die ersticht dann aus Versehen einen der beiden Cops, der dann aus Versehen die Frau erschießt, die dann diesmal aber wirklich an dem Brett stirbt, weil quasi sie durchbohrt wird. Also ihr Kopf wird komplett durchbohrt, weil sie halt nach vorne fällt auf das Brett, was ja eh schon in ihrem Mund steckt, und das durchbohrt dann ihren kompletten Kopf sozusagen, auch wieder knüppelhart. Und dann ist es wirklich einfach nur noch ein Blutbad aus Leichen und Halbleichen dort gefühlt. Und dann der eine Polizist ist am Leben. Und dem gibt Cheung dann einen Kopfschuss. Und dann ist auch plötzlich noch der Typ, von dem ich schon dreimal dachte, er ist tot, der mit den raushängenden Gedärmen, dem schießt sie dann auch noch das Hirn aus dem Kopf. Also pures Chaos in der Sequenz, aber auch irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich gut, ne, André?
Ja, ja, es hat so eine typische Domino-Effekt-Szene, ja, ne? Also
da hat sie definitiv nichts mehr geplant.
die Frau mit dem Brett fängt halt quasi an, und genau, da ist die Planung vorbei. Und mit dem Angriff auf den Polizisten geht's halt quasi los. Es lösen sich halt Schüsse, trifft halt den einen Polizisten, den anderen Polizisten und so weiter und so fort, bis dann eben, wie gesagt, am Ende quasi keiner mehr steht. Und wie du sagst, dann greift sie halt zum ersten Mal dann auch selbst zu der Waffe des Polizisten, knallt dann ihn einen noch ab, plus den anderen Junkie, der noch lebt, und dann quasi ist das ganze Apartment dann auch wirklich durch. Das ist auch so geil halt am Anfang natürlich, ne, dass die Polizisten kommen natürlich nur, weil die Musik zu laut ist. Das ist ja der Aufhänger. Also jemand hat die Polizei gerufen, weil die Musik zu laut war. Und was ich auch geil fand, dass sie dann eben, wenn alles erledigt ist, dann macht sie die Musik auch wieder an, ja, bevor sie geht. um bloß nicht irgendwie, einfach alles wirken zu lassen wie zuvor.
Ist ja quasi jetzt ihre Wohnung.
Ja, quasi. Ich muss auch sagen, natürlich, da ist halt ein bisschen Suspension of Disbelief so. Sie trägt zwar die ganze Zeit Handschuhe, während sie in dem Haus unterwegs ist, so wegen Fingerabdrücken. Aber trotzdem so, sie rennt ja auch durch die Blutlachen da und überhaupt, ne? Also sie müsste halt auch so viel Spuren hinterlassen eigentlich.
Das ist halt der Punkt, den der Film dann auslässt. Bei Patrick Bateman, ja, haben wir gesehen, was er zur Tatortreinigung gemacht hat. Aber bei ihr sehen wir dann einfach einen Hardcut quasi und sehen nur noch, was dann in der Zukunft quasi passiert ist. Aber wie sich das jetzt auflöst, wie sie die, ich glaube, 10 oder 11 Leichen dort entsorgt innerhalb einer Nacht, das wird halt...
Nee, ich glaube halt gar nicht.
Nee, macht sie eben nicht, deswegen. Aber da müssen es schlechte Polizisten sein, irgendwie, keine Ahnung.
Ja, meine ich ja, das meine ich ja. Sie trägt ja Handschuhe so, das ist eine. Aber halt, du hast ja Schuhprofile, ne? Sie stapft durch das Blut. Ja. Da müssen so viele, sie verletzt sich ja sehr, also sie wird ja auch verletzt. Da müssten so viele DNA-Spuren überall rumliegen von ihr, und das wird ja nie aufgeklärt. Also es wird ja nie erklärt, ob wie die Ermittlungen liefen und so. Nee, gibt's ja nicht.
Aber sie legt ihr dem Punker halt die Waffe in die Hand vorher, bevor sie ihn erschießt. Also sie sorgt dafür, dass es quasi so aussieht, als ob er sich selber erschießt. Und da habe ich das dann so verstanden, okay, also das war jetzt quasi ihr Plan am Ende, nehme ich mir halt ein und lasse es so aussehen, als hätte er hier quasi einmal durchs Haus gefegt.
Und du brauchst
vielleicht ja, wird dann gar nicht mehr so viel ermittelt.
Du brauchst dann natürlich, für DNA-Spur und so weiter, brauchst du natürlich auch einen Abgleich in der Datenbank und den wird sie wahrscheinlich nie abgegeben haben. Von daher spielt das eh keine große Rolle. Und dann kommt eben wieder dieses Motiv, dass hier eben eine Killerin da ist, die für höchstwahrscheinlich niemand verdächtigt erstmal, weil sie eh gar nichts mit diesen Leuten dort zu tun hat. Und B, eben aufgrund ihres Geschlechts wahrscheinlich, weil sie dort halt einfach unterschätzt wird, wie das ja so häufig der Fall ist. Und dann schauen wir eben in die Zukunft sozusagen, oder es geht beziehungsweise einfach dann weiter mit einem Hardcut und einem kleinen Sprung. Und logischerweise wollen die Verkäufer jetzt mit dem Preis runtergehen, denn es gab ja einen Massenmord in diesem Gebäude. Und Chung spielt dann immer noch so ein bisschen und sagt so, also man weiß natürlich, dass die Verkäufer runtergegangen sind mit dem Preis, weil die Verkäufer wissen, was passiert ist. Aber Xiong weiß eben das auch und sagt dann eben, ja, aber da sind jetzt böse Geister und da sind so viele Leute gestorben. Ich weiß nicht, ob die Wohnung noch was für mich ist und so weiter. Und sie versucht, den Preis dann immer noch weiter zu drücken und bekommt letztendlich ihre Traumwohnung auch. Vorher beendet sie noch die Affäre mit dem verheirateten Typen, weil den brauchst du jetzt ja quasi auch nicht mehr. Und splittet sich von ihm ab. Fand ich auch gut in dem Fall. Und dann gibt's am Ende noch so ein bisschen diese Anspielung so auf die Welt auf das Weltgeschehen von damals eben mit der Immobilien- und Finanzkrise mit den Lehman Brothers und so weiter. Das wird nochmal in so eine Radio- oder Fernsehreportage eingesteuert und dann ist der Film zu Ende, Pascal. Wie fandst du das Ende?
Ich fand's ganz geil. Also ich muss sagen, ich habe ewig gebraucht, ich habe eigentlich so lange gebraucht, um jetzt wirklich die richtige Motivation für diese Mordserie rauszufinden, wie der Film halt ist einem also bis der Film es halt einem offensichtlich sagt, so, dass sie halt dann einfach dadurch den Immobilienpreis senkt. Weil ich weiß nicht, ihr habt ja jetzt, glaube ich, alle schon öfter mal gesehen, deswegen wusstet ihr das vorher, aber ich bin da bis dahin nicht drauf gekommen. Ich dachte, es hat irgendeinen anderen, also mir war schon klar, dass die Mordserie irgendwie dazu führen soll, dass sie die Wohnung bekommt. Aber dass sie einfach so vergleichsweise random in dieses Haus geht und dann mit so einem Minimalplan halt da einmal ein paar Leute umbringt, auch so eine. Ja, also weiß ich nicht, vielleicht hätte ja auch die schwangere Frau gereicht, so vielleicht hätte man danach ja auch sagen können, so okay, that's enough, bevor wir noch mehr Risiko eingehen, lass mal stecken. Aber scheinbar hat sie sich dann ja so ein Ziel gesetzt oder hat gedacht, okay, die nehme ich auch noch mit.
Wie das kam, man muss dazu sagen, ein paar Leute kamen ja auch immer zufällig dazu noch, ne? Wie der Punker genau, mit dem blauen Haaren und die beiden Cops und der ja Ehemann war wahrscheinlich auch nicht eingeplant von der Schwangeren.
Ja, genau, das stimmt. Also so ein bisschen erklärt der Film das da, ja. Ja, aber ich fand's cool, also ich mochte, und dann vor allem ist es halt dann tatsächlich dieser kleine, wenn man es halt bis dahin nicht gerafft hat, ist das ja quasi ein Twist. Und wie sie dann am Telefon dann halt spielt und quasi so sagt, so, ah, meine Freunde haben mir schon abgeraten, überhaupt da einzuziehen und ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Und das ist schon ganz cool. Also deswegen, ich glaube, das war auch tatsächlich so am Ende dieser coole Bösewicht-Vibe halt, der das dann, der mit Sicherheit fragwürdig ist, aber der dann für mich auch quasi das Pendel in die Richtung geschwungen hat, dass ich sie irgendwie am Ende cool fand. Auch wenn sie super schlimme Sachen gemacht hat, fand ich sie so, ja, es ist halt dieses, ne, das, es ist, ja, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen dieses Joker-Ding, nur dass ich da tatsächlich den Joker jetzt nicht cool fand, aber hier, es ist auch so, sie ist halt dann da vom Leben gekniffen und wird von allen Seiten, hat sie Pech und dann nimmt sie es halt selbst in die Hand und sagt, okay, fuck it, klär das jetzt halt selbst, so, geh über Leichen, hab keine Solidarität mehr mit meinen Mitmenschen, whatever. Irgendwie hat es hier für mich funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob es so sein soll. Das ist, glaube ich, das Moment, was mich so am ehesten verunsichert, dass ich nicht weiß, ob der Film das gut gemacht hat, dass ich am Ende sie cool finde, aber es ist irgendwie so.
Wie fandst du das Ende, André?
Ja, auf jeden Fall auch konsequent. Es ist halt, also wie gesagt, es wird ja einfach zu Ende geführt im Grunde, was sie begonnen hat. So ganz, ganz wieder konsequent und strikt. Sie wollte diese Wohnung unbedingt, sie hat sie bekommen. mit allen Mitteln, die dafür ihr Recht waren, die dafür sein mussten in ihrer Weltsicht, ist es quasi so aufgegangen. Deswegen, ich komme wieder auf das Berechnen zurück, wie sie es sich dann doch letzten Endes eben vorgestellt hat irgendwie. Sie hat quasi alle Hebel in Bewegung gesetzt, auch die eben moralisch absolut verwerflich sind. Und hat letztendlich durch viel Trickserei, Morderei und über Leichenspringerei oder beziehungsweise eher Leichenerzeugerei, hat sie jetzt das bekommen, eben was sie wollte und hat diese Wohnung. Und ihr war das alles eben recht Und sie hat da eben keine Rücksicht auf Verluste genommen, selbst aus der eigenen Familie so. Und ja, offensichtlich, und das ist halt das Ding am Ende des Tages, das ist natürlich so ein Film, der dann auch wirklich den Film damit enden lässt, dass eben die Mörderin in dem Fall davonkommt halt. Ne? Also sie gewinnt ja quasi. Und natürlich ist das Ganze natürlich eine Metapher so, aber trotzdem bleibt es ja trotzdem in dem Genre-Kontext bleibt es ja dabei, dass sie, weil die Polizisten anscheinend echt schlecht recherchieren, also recht schlecht ermitteln können, dass sie problemlos eben ein halbes Hochhaus ausschalten konnte und damit das angetrieben hat, dass sie sich diese Wohnung leisten konnte. So. Und das wird halt dann auch so hingenommen. Also sie ist halt die Gewinnerin und ja, es hat sich quasi im Wohnungsmarkt nach oben gekämpft und geschlitzt und gedrosselt. Und nach dem Motto, also der ganze Film ist ja quasi so ein bisschen Survival of the Fittest, so, wenn nicht du, dann jemand anders. Und das ist dann auch die ganze Auflösung des Ganzen, die Conclusion so. Du musst dich halt komplett hardcore durchbeißen und darfst keine Skrupel kennen, damit du ja sowas erreichen kannst, irgendwie was sich halt sonst keiner leisten kann irgendwie. Und ja, ich finde es halt, wie gesagt, im Kontext des Films sehr, sehr konsequent.
Pascal, wie hat das jetzt, gerade weil du den Film jetzt im Gegensatz zu André mir zum ersten Mal gesehen hast, wie hat jetzt dieser Kontrast für dich funktioniert aus diesem ultrabrutalen Slasher und dieser Gesellschaftskritik oder dieser Gesellschaftssatire? War das für dich jetzt nur ein Vorwand, um eben einfach einen möglichst brutalen Slasher darzustellen mit einem pseudo-gesellschaftskritischen Thema oder hat das für dich funktioniert? Ist es für dich aufgegangen, dass du auch sagst, okay, auch diese Kritik kommt an in dem Film?
Na, auf jeden Fall. Ich finde, das hat funktioniert super in dem Film. Also das ist auf jeden Fall ein Mehrwert und gibt da halt natürlich auf der einen Seite Motivation und lässt es irgendwie menschlicher erscheinen, auch wenn es natürlich trotzdem grausam ist, was sie macht. Aber es ist halt, wie André hat es eben, glaube ich, ganz gut gesagt, Survival of the Fittest, auch dieser Klassenkampf. Und du kannst dir da halt quasi keine Gnade erlauben, wenn du da an dein Ziel kommen möchtest. Und deswegen, ist es auf jeden Fall, der Film hat also die komplette Substanz des Films, lebt halt von dieser gesellschaftskritischen Dramakomponente. Und ohne hätte der, glaube ich, wirklich, wäre es halt einfach nur ein interessanter, witziger Slasher. Da hätte man sich halt irgendwie ausdenken müssen, warum sie jetzt da auf Mordtour geht. Aber das wäre halt, glaube ich, tatsächlich nur halb so gut gewesen.
Ich finde tatsächlich auch, dass es eben eher das Gegenteil ist, dass hier eher dass nicht die Geschichte Mittel zum Zweck ist, sondern die Slasher-Momentum einfach diese Kritik an diesem realen Problem, was dort ja scheinbar vorliegt in Hongkong, um diese eindringlicher darzustellen einfach noch, weil der Zuschauer einfach dann aufgeweckter ist, wenn er gleichzeitig eben, so funktioniert es halt nun mal leider, das kann man jetzt schade finden oder nicht schade finden, aber es wirkt doch halt eingebunden in so einem brutalen Film eben dann nochmal doppelt so heftig bei ihm. Und was mich interessieren würde, gerade weil André es von so ein bisschen angedeutet hat, André, fandst du, dass der Film Spannung hat? Oder erzählt der Film das für dich, was du erwartet hast von ihm in dem Sinne? Oder wurdest du tatsächlich auch überrascht oder waren da für dich Momente bei, wo du daran gezweifelt hast, dass die Hauptfigur an ihr Ziel kommt? Wie sah das für dich aus?
Nee, überrascht hat mich jetzt irgendwie wenig. Also der Film macht ja jetzt nicht so einen Twist-Moment irgendwie auf zu keiner Zeit. Also er schockiert, wenn überhaupt, mit der Härte, mit der Konsequenz, wie sie eben wirklich diese Morde durchzieht, finde ich. Ich glaube, das Schockierendste am ganzen Film ist tatsächlich, wenn sie ihren Vater sterben lässt. Das fand ich halt beim ersten Mal schon ziemlich krass so, weil die da nochmal, ich fand immer, dass es angedeutet wird, dass sie sehr berechnend ist, aber dass sie wirklich den Schritt geht und sagt halt so, okay, ich lasse jetzt hier wissentlich meinen Vater verrecken, weil ich dann mehr Kohle habe für meine Wohnung. Das finde ich halt, ist der Moment, wo du halt wirklich durchsteigst, so was sie für ein Mensch ist, so, das fand ich damals echt krass. Sonst war ich jetzt, wie gesagt, weniger vom Plot überrascht. Der Plot ist auch insgesamt, muss man sagen, er ist eigentlich relativ dünn trotzdem, also die Geschichte ist jetzt nicht super spektakulär, finde ich. Das Einzige, was da überrascht, ist eben ihre Dreistigkeit und ihre, wie gesagt, dass sie bereit ist, über so viele Leichen zu gehen, ja, um für eine Wohnung eben, was natürlich die Allegorie auf die ganze Sozialsituation ist, aber wie gesagt, mit dem Vater halt, das ist schon, glaube ich, so der Punkt, wo man denkt, so, okay, krass, ja.
Ich finde es halt, für mich wirkt es auch so ein bisschen so, so fast ein bisschen dreamy, diese gorigen Mordsequenzen dort, weil du halt die Probleme in der Welt von Cheung irgendwie hast, die sind alle irgendwie realistisch. Sie hat halt wenig Geld, sie will diese Wohnung haben, sie hat keine richtige Liebesbeziehung dort. Sie hat eben dieses familiäre Konstrukt dort über die weiten Laufzeiten des Films. Und dann hast du eben diese krass überbordene, ja, ich nenne sie fast Fantasy-Splatterei dort, die dort ist, weil sie halt wirklich, sie ist ja comichaft und unrealistisch. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig drüber. Und dieser Kontrast ist halt irgendwie krass. Also quasi ihre Probleme sind real und fühlen sich realistisch an, aber die Lösung für ihre Probleme ist halt ultra unrealistisch irgendwie. Deswegen hätte es mich auch nicht gewundert, zumindest als ich den Film damals das erste Mal geguckt habe, dass sie einfach irgendwann aufwacht und es nur irgendwie ein Albtraum, also ein Traum ist, in dem sie diese Splatter-Taten dort veranstaltet hat. Gibt es dazu Meinungen?
Hätte man sich gut vorstellen können, auf jeden Fall.
Wunderbar. Pascal, dein Fazit. Heute bist du die Nummer 1.
Ja, vielen Dank. Ich fand den Film super. Also ich habe tatsächlich weniger erwartet. Ich habe jetzt wirklich halt eigentlich eher den reinen Slasher erwartet. So, das war halt, was mir vorher bewusst war. Die Brutalität, diese Cut-3-Nummer, da habe ich so ein bisschen, das bin ich ja im Leben nicht auch nur ansatzweise so firm quasi in diesem Subgenre wie ihr, aber das war mir halt so ein bisschen ein Begriff. Deswegen habe ich da, was wesentlich mit weniger Substanz erwartet und war dann wirklich positiv überrascht. Also muss ich sagen, das war ein, ich fand ihn klasse. Also klar, der hat hier und da meiner Meinung nach so ein paar Pacing-Probleme. Das geht mir dann in manchen Flashbacks, ist mir das alles dann immer zu lang. Und tatsächlich der Fokus auf dem Vater, der ist dann für mich ein bisschen too much, auch wenn er am Ende quasi ein wichtiger Punkt für die Motivation ist. Aber trotzdem, ich fand's klasse. Also es ist grandios. Ich habe Bock, mich quasi jetzt weiter in diesem Subgenre auszutoben und zu gucken, ob ich da noch mehr finde.
Mit Sicherheit.
Und ja, ich gebe dem Film 4 von 5 Sternen.
Nice, sehr gut. André.
Ja, ich finde den Film auch sehr, sehr gut. Ich finde, die ganze Thematik ist halt eine schöne Allegorie, um das als Slasher auszuführen oder als Cut-3-Film. Der natürlich trotz der ganzen Thematik drumherum klar seinen Fokus und seine Hauptaugenmerk ganz klar trotzdem auf die Splatter-Szenen legt, so, auch wenn sie natürlich immer wieder durch die Backstory unterbrochen werden, sage ich mal. Aber ich meine, er steigt damit halt ein und damit quasi aus. Also es ist natürlich schon der Hauptaugenmerk und warum man sich den Film natürlich anguckt. So, das ist nicht umsonst ein Cut-3-Film. Und da delivert er auch halt auf der ganzen Ebene so. Die Effekte, haben wir schon gesagt, sind halt fantastisch. Die Konsequenz, die Härte ist halt komplett da, die Morde sind halt wirklich, wirklich krass ausufernd und wirklich bestialisch, also man kann es wirklich nicht oft genug sagen, also das ist auch jetzt nochmal eine Nummer, wenn man jetzt eher so wirklich so Wrong Turn oder sowas irgendwie gewohnt ist, das ist ja wirklich so dieser fast schon Hillbilly Fun-Splatter-Slasher. Da ist halt Dream Home eine ganze Ecke krasser so, weil es einfach, es hat zwar hier und da Überhöhungen, aber es fühlt sich schon echt sehr, sehr, es fühlt sich sehr authentisch und sehr, sehr, sehr dreckig und ausufernd an so. Also allein der Kill an der Schwangeren, der ist halt wirklich, wirklich einfach krass so, der ist halt richtig böse.
Kurzer Insight, es ist ja wirklich so, wir besprechen hauptsächlich amerikanische Filme hier und da gibt's natürlich auch viele brutale und auch zu Recht teilweise berühmt-berüchtigte brutale Filme. Aber da kann man immer wieder sagen, wenn du dann vergleichsweise dir Filme aus Südkorea, aus Hongkong oder auch aus Japan, aus Taiwan anguckst, dann oder Indonesien ja mittlerweile auch, da kannst du mittlerweile sagen, irgendwie dem Publikum des typischen amerikanischen Films, you ain't seen nothing yet. So, wenn du dir nicht mal Filme aus Asien angeguckt hast, die in die gleiche Kerbe schlagen, das ist halt, was dieses Gewaltlevel angeht und diese Drastik, das ist halt ein ganz anderes Level, wie du eben schon gesagt hast. Das kann man null vergleichen, finde ich, mit amerikanischen Filmen.
Ja, überwiegend zumindest, ja. Also von daher, das ist natürlich der Hauptaugenmerk des Films nach wie vor und dass da auf der Ebene liefert der auch halt komplett ab. Also das ist wirklich richtig, richtig kreativ und auch eben sehr, 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 sehr hart und explizit. Die Story an sich, wie gesagt, sonst ist cool aufgrund der Prämisse so, die mag ich total, weil es echt ein Thema ist, halt, wie gesagt, was absolut relevant ist und war und immer sein wird wahrscheinlich, leider. Und das als Aufhänger zu nutzen, um damit eben quasi eben so einen Cut-3-Slasher zu inszenieren, ist irgendwie smart so und es funktioniert auch. Ich muss halt sagen, ich mag ja auch die Erzählstruktur, habe ich ja schon gesagt. Aber hier und da muss man trotzdem sagen, gibt es so kleine Momente, wo es sich so ein bisschen zieht. Hier und da, wieder ein, zwei Rückblenden, weniger hätten es irgendwie hier und da auch getan, muss ich sagen. Und zudem halt, wie gesagt, ist die Story generell trotzdem jetzt relativ simpel. Also da gibt es jetzt eben nicht noch den großen Twist und hier und da, sondern man wird da halt reingeführt, man weiß ja schon, was sie tun wird, und es ist eigentlich nur so das Warum oder was ist denn der letzte Schritt, um das Eis so zu brechen, um so eine Drastik dann an den Tag zu legen. Und von daher, da ist der Film halt schon so irgendwie sehr, sehr simpel und hat mich dann also die Idee ist fantastisch, die Erzählstruktur und die Art und Weise, wie er es dann irgendwie ausspielt, ist halt in Anführungszeichen nur gut, so. Also holt mich schon ab, aber hätte da noch so ein bisschen, irgendwie noch ein bisschen knackiger oder kreativer oder noch irgendwie ein bisschen deeper sein können, in manchen Hinsichten. Aber trotzdem insgesamt absolut starker Film, auf allen Ebenen insgesamt, schauspielerisch, handwerklich, alles super, sieht gut aus, auch abseits der Effekte. Von daher, ich gebe dem halt, der geht bei mir ganz knapp an der 4 vorbei. Ich bin bei 3,5 bei dem mit Herz so. Ich mag den wirklich, ist ein für das, was er eben ist als harter Hongkonger so, funktioniert er wirklich, wirklich gut und wie gesagt, delivert genau, was du willst. Auf der Geschichte, auf dem Erzählungsstrang so, hätte er mir noch ein bisschen, dann doch ein bisschen mehr noch rausholen können, auch was dann doch vielleicht so ein bisschen die Motivationen, Figurenzeichnungen hier und da angeht. Noch ein paar mehr Kniffe abseits der einfach vom Anfang an klaren Prämisse hätten da irgendwie vielleicht noch reingepasst oder vielleicht das Ganze noch ein bisschen noch angereichert mit anderen Facetten, aber trotzdem halt, ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film.
Ja, also ich finde, der tritt sehr, sehr gut und sehr, sehr vernünftig, und damit meine ich eigentlich exzellent, das Erbe dieser K3-Filme aus Hongkong an und ist wahrscheinlich, also von dem, was ich so bisher gesehen habe, so mit das Beste aus diesem Bereich, was so in den letzten 10, 15 Jahren dort noch gekommen ist aus Hongkong. Der Film, das überrascht mich, hat mich jetzt auch dieses Mal wieder überrascht, dass der so erstaunlich hochwertig produziert ist, trotz des niedrigen Budgets. Der sieht gut visualisiert aus, das haben wir ja schon gesagt. Das liegt natürlich auch an den Beteiligten, das liegt an dem Special Effects Künstler, das liegt an der Ausleuchtung. Aber auch die Hauptdarstellerin Josie Ho, die trägt den Film halt mit Leichtigkeit an sich. Sie zieht den an sich, das funktioniert komplett über die Laufzeit, dass man ihr da folgen will auf ihrer Reise. Und wir haben es gesagt, also die Effekte, gerade diese Mordsequenzen, die sind zwar unrealistisch und gnadenlos überzeichnet, aber die sind so extrem grausam und so extrem brutal, dass es mich gar nicht wundert, dass da in Udine irgendeine Person in Ohnmacht gefallen ist. Und dazu eben der Kontrast mit der Gesellschaftskritik, die sich eben mit dem Kapitalismus hier in Form des gescheiterten Wohnungsmarktes in Hongkong auseinandersetzt. Das kann man eben als Vorwand für die Gewaltdarstellung sehen oder, so wie ich es vorhin gesagt habe, eher die Gewaltdarstellung als Vorwand, um eben diese Kritik an der Politik, an der Gesellschaft durchzusetzen. Und ja, da sieht man halt, dass auch in Form eines unterhaltsamen Slashers mit viel Zynismus und schwarzem Humor das auch komplett funktionieren kann, wie Dream Home beweist. Und das Einzige, was ich halt so ein bisschen kritisch sehe, aber da sind wir uns ja hier auch nicht so ganz einig, ist eben die Verwandlung der Hauptfigur zur weiblichen, unsterblichen Female Rambo. Das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Aber das muss man dann als Zuschauer eben schlucken. Und ich fand es auch cool, dass man am Ende eben in der Tat vor der Frage steht, oder zumindest Pascal und ich, ob man mit einer Serienmörderin irgendwie Sympathien hegen kann. Ansonsten extrem brutales, zynisches und ehrliches Hongkong-Kino, ganz in der feinsten Kategorie 3 Tradition. 4,5 von 5 von mir. Und dann gibt's noch einen kurzen Ausblick und die üblichen Hinweise. Wir haben einen Discord-Server. Pascal, was können wir da anstellen? Was können die Leute da mit uns machen?
Sie können uns Feedback da lassen, sie können sich mit uns austauschen, über aktuelle Horrorfilme quatschen und aber auch in die anderen Projekte des Podwriters-Netzwerks mal reinschnuppern. Da gibt's ja viel und deswegen große Empfehlung. Guckt mal in die Shownotes, da ist ein Link. Wenn ihr mit Discord noch nie was zu tun hattet, das ist vergleichsweise einfach. Stellt es euch vor wie ein Messenger-Forum, irgendwie so.
Ja.
Kommt mal vorbei und dann haben wir eine gute Zeit.
Genau, wir sind da sehr aktiv, also wenn ihr von uns was wissen wollt, mit uns quatschen wollt, mit uns chatten wollt, wir sind da quasi rund um die Uhr erreichbar, also schaut auf jeden Fall mal rein, falls ihr da mit uns quatschen wollt, mit uns euch austauschen wollt über aktuelle Filme, über alte Filme, über unsere Episoden. Ansonsten sei euch noch die aktuelle Deadline ans Herz gelegt. Dort könnt ihr sehen, was euch in den nächsten Wochen noch bei uns erwarten. Nee, was ihr erwarten könnt bei uns. Und wie es in der nächsten Woche weitergeht, das will ich euch noch verraten, denn wir gehen auf die amerikanischen Highways und lassen uns als Anhalter von einem Mann mitnehmen, der nichts Gutes im Schilde führt. Und werden da einen echten Klassiker des 80er-Jahre-Kinos besprechen. Also bis zur nächsten Woche mit Devils and Demons, mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.